Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living. Aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Hallo und herzlichen Abend zusammen. Folge 30 des Schalker Markts mit Dirk Große Schlamann, der heute, und das ist der Grund, warum wir heute am Sonntagabend schon aufnehmen, noch in England war. Guten Abend, Dirk.
Yeah. Good evening from London. Ja. Hier, guck mal, mein schöner Hotelvorhang hier. Ich habe es versucht. Ich habe überlegt, wo ich es besser machen könnte. Ich habe nichts gefunden. Ich wollte dich erst mit in den Pub nehmen zu meinem Feierabendbierchen. Aber es ist tatsächlich sehr voll in der Stadt, weil an diesem Wochenende halt so viel passiert ist. Es waren alle Fans gerade noch unterwegs. Das war ganz interessant. Ich musste einmal quer durch die Stadt. Hab einen Teil mit dem Fahrrad mal wieder gemacht, aber dann bin ich auch mit der U-Bahn gefahren und dadurch, dass das noch ja recht ungewöhnlich ist, dass in England alle Mannschaften an einem Abend zur selben Zeit spielen, waren jetzt halt auch alle Fans in den Bahnen. Ne? Also Arsenal sowieso, West Ham, die abgestiegen sind, Spurs, die nicht abgestiegen sind, Chelsea, die das internationale Geschäft verpasst haben, und alle sitzen halt in den U-Bahnen und kreuzen sich an den U-Bahnhöfen und sind jetzt in den Pubs. Sehr, sehr spannend zu beobachten, aber das wollte ich euch von der Lautstärke her nicht zumuten.
Ja, vor allem mir nicht. Ja, aber vor allem, es haben ja auch einige zu Hause gespielt, oder? Also es hat Chelsea hat auswärts gespielt. Chelsea in Sunderland.
Genau.
Die haben in
Sunderland gespielt, genau. Und Sunderland ist ja mit den Siegern den vorbei, ne? Aber
genau.
Arsenal in Crystal Palace, es ist ja hier um die Ecke, aber es waren halt alle in den Pubs, ne? Also du hast ja hier sehr geringe Anzahl an Auswärtsfans nur, die fahren dürfen. Also jetzt zum Beispiel heute Spurs, 64.000 Mann Stadion, und da sind halt nur 2.500 Gästefans, ne? Und die restlichen gucken alle hier in den Kneipen, aber halt alle zum selben Zeitpunkt, ne? Und das ist relativ ungewöhnlich.
Ja, übrigens, du hast heute was Historisches erlebt, nämlich durch den Abstieg, also die Wolves sind ja schon länger abgestiegen, aber durch den Abstieg von West Ham wird nächste Saison die erste Saison im englischen Profifußball sein. Ich glaube, 138 Jahre sind es, in dem es in der ersten Liga kein Team mit dem Namen gibt, das mit dem Namen W beginnt, mit dem Buchstaben W beginnt.
Alter, wo kriegst du sowas her? Sag mal, hast du Frau Kludowich angerufen? Und die hat dir das erzählt? Also das gibt's ja gar nicht. Keine Ahnung. Also das ist echt der Wahnsinn. Ich hab Robert gefragt, als ich letzte Woche bei so einer Talkshow war, was ich denn irgendwas noch mitnehmen sollte, weil da vorher das Finale war von Freiburg gegen Aston Villa. Und dann hat er mir gesagt, dass der Trainer, der Unai Emery, immer wenn er mit einer Mannschaft, die Villa im Namen hat, im Finale ist, dass er dann immer gewinnt mit Sevilla. Aston Villa und was war das andere?
Villarreal.
Alter, auf so eine
Und mit also, Arsenal nicht. Mit Arsenal war auch im Finale und hat nicht gewonnen.
Unglaublich. Also du hast bestimmt auch das Buch, ich glaube, das ist von Bernhard Hoecker hier, Wissen, was man nicht braucht. Da sind dann so Sachen drin, die man wirklich nicht braucht.
Nee, brauchen wir auch nicht. Ich habe das bei Twitter gesehen, aber ich finde halt solche Sachen immer ganz ganz nett. Also, zum Beispiel es extrem viele Parallelen zu 2010 gibt. Zum Beispiel das gleiche WM-Eröffnungsspiel, zum Beispiel den gleichen Drittligameister, zum Beispiel, dass Shakira beide WM-Songs singt, dass Inter in Italien das Double gewinnt, dass Barca den zweiten Titel in Spanien gewinnt und. Die Bayern das Double, Manuel Neuer im Tor, aber damit fangen wir gar nicht erst an, weil sonst rede ich mich wieder in Rage. 22 okay, Spiele, 7 Fehler. Naja. Aber Dirk, wir wollten eigentlich anfangen, wie war es in England? Lass uns chronologisch anfangen. Du warst gestern beim 230-Millionen-Spiel.
Ja.
Lass uns eigentlich da mal anfangen, bevor du da erzählst, lass uns mal anfangen mit Das geht gar nicht, weil das war ja die Vorgeschichte zu diesem Spiel, weil Southampton wurde da mit dem deutschen Trainer, erzähl einfach mal.
Ja, Tonda Eckert. Ich bin gestern tatsächlich von ganz vielen, weil immer die erste Frage ist, also es ist tatsächlich nicht so gewöhnlich in England, dass TV-Reporter sich unter die Fans mischen. Das ist hier nicht so. Also das, ne, wenn du hier TV-Reporter bist, dann hast du einen Anzug an und stehst am Spielfeldrand und unterhältst dich mit Funktionären und Spielern, aber bloß nicht mit den Fans. Deswegen ist das für die immer was ganz Besonderes, wenn die jemanden mit einem Sky-Mikro oder generell einen mit einem Mikro in den Fans sehen. Und deswegen bin ich immer so eine kleine Attraktion. Und dann wird immer so, oh, Sky Sports. Und dann sag ich mal, ja, Germany. Ah! So, und dann war gestern, also alle von Middlesbrough haben mich echt in den Arm genommen und haben gesagt, vielen Dank, du bist ja mit, oder ihr seid ja mit dafür verantwortlich, dass wir im Finale sind. Also Hintergrund ist der, in England läuft der Aufstieg ein bisschen anders als in Deutschland. Die meisten Leute von euch wissen das. Es gibt keine Relegation in dem Sinne, dass eine Mannschaft von oben gegen eine Mannschaft von unten spielt, sondern von oben steigen drei ab und von unten gehen die ersten beiden direkt hoch. Und die vier Mannschaften, die dahinter sind, also Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster, spielen quasi in einem Miniturnier den letzten Platz aus. Es gibt Halbfinals mit Hin- und Rückspiel und dann das große Finale. Das passiert übrigens in den Ligen darunter auch. Und das Finale ist dann immer in Wembley. Und jetzt war es so, dass Southampton, die Mannschaft von Tonda Eckert, Leo Cienzia spielt da auch, ne, ehemaliger Schalker, daher kennen wir das Ganze auch. Daniel Perez, der ausgeliehene Torwart von Bayern, spielt da auch. Die haben sich eigentlich gegen Middlesbrough durchgesetzt. Aber beim Abschlusstraining von Middlesbrough wurde ein Spion entdeckt. Und zwar jemand aus dem Trainerteam von Southampton. Der hat ganz einfach so völlig, der hat sich noch nicht mal versteckt, hinterm Baum. Ich glaube, habe ich das nicht letzte Woche im Podcast auch erzählt, dass ihr euch das auf jeden Fall mal angucken müsst, Spygate. Weil das ist halt verboten in England. 72 Stunden vorm Spiel darfst du das gegnerische Training nicht mehr anschauen. Und die haben die halt suspendiert. Haben die rausgeschmissen, disqualifiziert, nicht suspendiert. Disqualifiziert, kriegen sogar nächstes Jahr noch 4 Punkte abgezogen. Bin mal gespannt, Tonda Eckert kann da eigentlich gar kein Trainer bleiben. Ist der da noch Trainer? Müsste ja wohl
letztens rausgeschmissen haben. Also der wird ziemlich sicher für ein Jahr gesperrt werden. Ja. Weil,
zu Recht auch.
Ja, weil also jetzt auch so die, also das Witzige ist, es gibt ja die Berichte, dass ja die Scouts es nicht machen wollen und der Tonda Eckert gesagt hat, nee, ihr geht da schon hin und ich hoffe nächstes Mal, wenn ihr zurückkommt, habt ihr bessere Bilder als letztes Mal.
Genau.
Und,
es ist ja rausgekommen, also die haben dreimal insgesamt haben die beschissen, ne? Auch während der
Und Liga. Es gibt halt einen Präzedenzfall. Die kanadische Frauennationalmannschaft wurde auch erwischt, ich weiß nicht, letztes Jahr oder vor 2 Jahren, und da wurde der Nationaltrainer für ein Jahr gesperrt. Und ich gehe jetzt dann stark davon aus, dass es bei denen ähnlich sein wird. Ich meine, man muss halt ein Exempel statuieren, weil offenbar hat es ja letztes Mal mit der kanadischen Nationalmannschaft nichts gebracht. Ich frage mich halt, braucht man das wirklich? Man kann so viel über Scouting, also über Videoscouting, muss man dann wirklich im Training dann noch jemanden? Also ich verstehe es nicht.
Ich verstehe es auch nicht.
Ich finde es auch ein Dattes gar nicht eigentlich, weil
ja,
du gehst so ein Risiko ein und der Kosten-Nutzen-Faktor ergibt sich mir nicht. Ja, weil also was kannst du da im Abschlusstraining wirklich rausfinden,
du siehst halt die Aufstellung, ne? Also ich hatte das Thema jetzt, ich habe das ein bisschen diskutiert halt auch mit ein paar Trainern. Und die sagen halt alle tatsächlich die Aufstellung. Also wenn du noch jemanden überraschen möchtest, nehmen wir mal einfach mal das Beispiel Bochum gegen Schalke. Die Bochumer wussten übrigens auch schon irgendwoher, dass die Schalker
das mit Viererkette. Ja.
Jo. Und die Bochumer, die Schalker wussten nicht, dass die Bochumer zum Beispiel mit Miyoshi starten und so. Das war das erste Mal. Also es sind so Kleinigkeiten. Aber also es war im englischen Fußball gab es auch schon mal so einen Fall. Aber der ist damals mit 200.000 Pfund Strafe davongekommen. Und jetzt haben sie es halt richtig draufgeknüppelt. Aber also sobald du hier sagst, du bist Deutscher, haben die Middlesbrough-Fans mich alle abgefeiert, weil die gesagt haben, danke, dass ihr uns, obwohl ich mit Tonda Eckert nichts zu tun habe, ich habe den tatsächlich vorher auch noch nie gehört. Wir werden höchstwahrscheinlich nach der Nummer auch nichts mehr von ihm hören in Zukunft. Ist schade, ist ein junger Trainer. Aber wie du dich so verballern kannst, also das ist echt dämlich.
Ja, also ich meine, Southampton war ja Absteiger letztes Jahr. Die haben 80 Punkte geholt, übrigens nur ein Tor besser als Middlesbrough. Und Wrexham hat es ja leider am letzten Spieltag nicht geschafft. Ja. Hull City ist ja da dann noch vorbeigezogen. Und gut, das war jetzt die Vorgeschichte. Und dann war ja gestern das Finale.
Das ist schon geil. Hat Middlesbrough Hull verloren.
City ja tatsächlich den Aufstieg als Sechster. Die sind am letzten Spieltag noch reingerutscht.
Ja.
War da nicht der Tim Walter Trainer vor einem Jahr und war da richtig schlecht?
Ja.
Und dann haben die da so einen richtigen Turnaround jetzt geschafft. Ja.
Also das Geile ist, also da haben wir auch Rechte und dann, also du kriegst ja immer dann hier diese ganzen Akkreditierungen. Dadurch, dass das in Wembley war, war das halt alles nochmal ein bisschen schwieriger. Guck mal hier, ich zeige euch das mal. Kann man das sehen? So ein richtig schönes Knastfoto von mir haben die da drauf gepumpt. Egal.
Jetzt zeig mal auch den Namen, der ist ja noch witziger.
Dirk Große, das andere war zu lange.
Nein, Dirk Grosse.
Dirk Grosse, ja, richtig, ja, aber die kennen die ja nicht. Also ist auch egal. Also das Schöne ist, also Wembley, das ist wirklich genauso, wie man sich's vorstellt. Ich habe bei Insta versucht, das ein bisschen so reinzufinden, du kommst aus der Station raus und dann guckst du auf diesen Boulevard, diese Fotos kennt, glaube ich, jeder, dieser Straße, die so zum Wembley Stadium hingeht, dann siehst du diesen Arch, diesen Bogen darüber, rechts und links sind so Fahnen und das haben sie echt toll organisiert. Und die Stimmung war richtig toll. War wirklich richtig toll. Fans von also es war einfach überhaupt gar kein Problem, dass alle Fans durcheinander gemischt waren. Es gab zwar unterschiedliche Fanfeste, da kamst du auch nur rein, wenn du so ein Bändchen hattest, wenn du dich vorher da irgendwie akkreditiert hattest, aber Stimmung war überragend. Du hast im Stadion gemerkt, Middlesbrough ganz klar in der Überzahl. Hull City hat noch nicht mal alle Tickets wegbekommen können. Also die haben noch 3.500 sind zurückgegangen. Das war ganz witzig, weil im Oberrang haben sie dann einen so einen Block komplett leer gelassen, haben aber die Hauptkamera auf die andere Seite gestellt, damit man im Fernsehen das nicht sieht. Aber du hast halt im Spiel gemerkt, das Lustige ist, in den letzten Jahren ist immer dieses Spiel fast immer 1-0 ausgegangen, weil du einfach merkst, da ist so viel Druck drauf, es geht um 230 Millionen plus, die du durch Fernsehgelder, Merchandise, Tickets und so weiter einnehmen kannst und das ist natürlich in dem Fehler, im Spiel willst du keinen Fehler machen. Und Middlesbrough war einfach die viel bessere Mannschaft und dann machen die in der 95. Minute kriegen die den Nackenschlag und dann hat der Schiri einfach nochmal 6 Minuten nachspielen lassen. In der 103. hat er, glaube ich, abgepfiffen.
Ja, erinnert mich so ein bisschen an unseren Freund Markus Merck, damals in Hamburg.
Ja.
Wo er eine Woche vorher Heinemann direkt nach Stuttgart direkt abgepfiffen hat. Und Markus Merck hatte das Gefühl, nein, wir müssen jetzt hier nochmal den Bayern nur 5 Minuten geben.
Ja, alles gut.
Und sich dann, sich dann immer beschweren, dass er dann auf Schalke nicht willkommen war. Also das ist immer noch ganz
mein
Humor.
Irgendwie schaffst du es gleich auch noch zu Manuel Neuer zu kommen, ich weiß es.
Nein.
Also ich wollte einfach nur euch sagen, ich finde, das ist fairer, diese Art von Aufstiegs, erstmal sind es mehr Spiele, es hat noch mehr Reiz, es gibt mehr Chancen für mehr Mannschaften in der zweiten Liga und es ist halt schon ein bisschen gleicher, weil du nicht gegen so eine Übermacht spielst. Ne? Wenn du jetzt guckst, Paderborn gegen Wolfsburg, ganz ehrlich, also klar sind wir alle irgendwie Paderborn-Fans, da haben wir uns ja schon drauf geeinigt. Aber du hast halt diesen riesen Unterschied und den hast du hier nicht. Du misst dich halt mit Leuten oder mit Mannschaften aus deiner Liga und du hast dieses riesengroße Endspiel in diesem riesengroßen Stadion mit so einer riesengroßen Atmosphäre. Ich find's cool.
Ja, ich verstehe das, aber das einzige Problem, was ich damit habe, ich meine, die Championship in England hat halt 24 Mannschaften. Ja. Wenn du da Sechster bist, dann ist das tatsächlich erreicht. In Deutschland, Sechster von 18 ist keine große Leistung. Also, und dann überleg dir das wäre jetzt Kaiserslautern in dem Jahr gewesen. Da hätte Kaiserslautern gegen Paderborn gespielt und Darmstadt gegen Hannover. Also da tue ich mich dann schon schwer, dass Kaiserslautern dann die Chance hat, mit 2 Spielen in die Bundesliga aufzusteigen, nachdem sie in 34 Spielen irgendwie...
3 Spiele, ne? Hin- und Rückspiel im Halbfinale.
Ja, okay. Aber du weißt, was ich meine.
Ja.
War ja jetzt bei Hull City ja auch so. Ich meine, da war es aber der Unterschied nicht so groß, ja? Also ich meine, Hull City hatte 73, aber die waren schon 7 Punkte Rest weg vom Rest. Aber da sage ich, das geht ja noch. Aber wie gesagt, ich finde bei 18, wenn die zweite Liga mehr wäre, also ich finde es an sich, bin ich bei dir, fairer. Aber da müsste man irgendwie so ein Zwischending machen. Also, dass man dann sagt, der dritte und der vierte spielen Relegation gegeneinander. Das wäre jetzt Paderborn gegen Hannover oder so. Das finde ich dann noch okay.
Ja.
Der sechste ist halt ja oberes Drittel gerade noch. Aber naja.
Also, ich mag das vor allen Dingen jetzt ist heute. Heute war dann vor der Premier League noch, war jetzt der Aufstieg in die zweite Liga und morgen ist dann noch der Aufstieg in die dritte Liga. Also das wird alles in Wembley ausgespielt. Heute war die Bolton Wanderers gegen
Stockport County.
Stockport County, die wir alle kennen aus der Wrexham.
Da wo Pep Guardiola, ja. Nee, Pep Guardiola war ja dort, als Stockport County parallel gespielt hat zu PSG gegen Bayern. Und da war der in Stockport, weil das neben Manchester ist. Da gab es ein Riesending. Da haben sie ihn erwischt und haben sie ihn gefragt, warum er dort war. Da gemeint, er liebt englischen Fußball. Und Paris ja, gegen Bayern hat ihn nicht so interessiert.
Ja, ja,
das war dieses gut. 5-4, dieses Superspiel. Also das Gute hat er verpasst.
Naja. Ja.
Gut, Dirk, dann lass uns noch, bevor wir dann zu Schalke kommen, weil das ist ja immer noch ein Schalke-Podcast, erzähl mal noch, heute war ja dann auch noch der letzte Spieltag in England, wie du schon angerissen hast, und die Spurs, dank eines Ex-Bundesliga-Spielers, eines 50-Millionen-Flops, haben die Klasse gehalten.
Das Palinha.
War es dramatisch? War es eher nicht so dramatisch eigentlich?
Nö, die waren gut drauf. Also ich fand's, da hast du halt auch gesehen, ähnlich wie bei Schalke, was ein Trainer bewirken kann. Roberto Di Serbi, neuer Trainer bei den Spurs, die haben ja in den letzten Jahren ähnlich wie Schalke eine Menge Trainer durchgeschleust.
Na gut, mit einem haben sie immer in die Europa League gewonnen.
Ja, aber trotzdem, also irgendwo merkst du halt schon. Ja. Also was ich da krass fand, also das Stadionerlebnis finde ich schon nicht schlecht. Also wer da schon mal war, boah, ey, das ist echt eine Hütte. Alter Verwalter.
Ganz neu, ganz modern.
Ja, ganz modern, ganz neu. Aber Schweine-Ticketpreise haben auch angekündigt, wenn wir absteigen, ändern wir nichts an Ticketpreisen. Das erinnert mich auch irgendwie an Schalke 04. Naja, egal. Aber die rennen halt trotzdem die Bude ein. Also Warteliste für eine Dauerkarte liegt, glaube ich, bei 80.000 derzeit sind auf dieser Warteliste drauf. Da ist Schalke noch ein bisschen von entfernt. Nee, war coole Stimmung tatsächlich. Schönes Stadion, Bullen heiß. 1-0, ja gut. Irgendwie, wenn ich hier bin, ich würde gerne auch mal irgendwie mal mehr Tore sehen. Aber, ja, egal. Also sie haben hinterher trotzdem
zwei
alle
Spiele,
gefeiert.
Zwei Tore, ja.
Ja, und also ganz ehrlich, diese Mannschaft und dieses Stadion gehört halt einfach auch, der Verein gehört einfach auch in die Premier League, Gründungsmitglied der Premier League, von den Big Six dabei. Aber ich glaube, ganz England hätte es ihnen gegönnt, wenn sie runtergegangen sind, weil sie sich auch ein bisschen arrogant die letzten Jahre angestellt haben.
Ja, die waren ja, da kommt nochmal so ein Fact, den keiner braucht, die waren noch nie so schlecht in aufeinanderfolgenden Saisons seit 1915. Also die waren tatsächlich ein Jahrhundert nicht so schlecht wie jetzt und letzte Saison. Die sind ja zweimal jetzt 17. geworden.
Ja,
ja, mal sehen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Es wird ja gemunkelt hier, dass ein ehemaliger Biene Maja-Manager da vielleicht übernimmt. Also Sebastian Kehl. Mal schauen, bin ich mal gespannt, was die da machen. Geld haben sie, ob sie
Robert,
gut,
du bist
einsetzen,
halt gut drauf,
das ist
ne?
halt die Frage.
Ich merke schon. Du bist halt richtig gut drauf, ne?
Ja, ich hab
wir sollten das häufiger mal abends machen.
Ich bin auch tagsüber. Ich bin ja zumindest
nein, so
nicht
war
müde.
So war das jetzt nicht gemeint.
Nein, alles gut. Gut, so. Dann lass uns die Engländer mal Engländer sein lassen. Ja. Lass uns zu Schalke kommen. Also erstmal so ganz kurz für die jetzt schon wissen wollen, was heute passiert. Also wir werden ein paar Themen absprechen. Wir werden das Bild von einem Ex-BVB-Star erklären, was es damit auf sich hat. Wir werden ein paar Gerüchte einschätzen. Wir werden erzählen, warum Schalke besser gerüstet ist bei diesem Aufstieg als beim letzten. Und wir werden schauen, wo muss sich Schalke verstärken. Also das sind so die großen Punkte. Aber wir beginnen mit Das ist geil. Und Das ist geil, da hast du was ganz, ganz Tolles. Das kann man dann sehen, wenn man Schalke oder Gelsenkirchen praktisch nachts anfliegt, dann kann man das vom Flugzeug sehen. Was denn genau?
Wenn man Düsseldorf anfliegt, Gelsenkirchen hat leider noch keinen Flughafen. Ich plädiere immer dafür, dass ich nicht so weit fahren muss. Aber ja, also es geht darum, unsere Namensvetter, die Stiftung Schalker Markt, hat gesagt, zum Aufstieg wollen wir es endlich vollenden. Das blaue Band in Gelsenkirchen. Jeder, der das nicht kennt, das sind Straßenlaternen. Ich zeige das jetzt mal hier. Das ist erstmal so, wie das auf der Straße aussieht. Das ist die Kurt-Schumacher-Straße. Also in Gelsenkirchen gibt es eine Hauptverkehrsstraße, die führt quasi einmal vom Zentrum bis hoch nach Gelsenkirchen-Bur, das ist ganz im Norden, bis zur Schalker Arena. So, und wir von der Stiftung Schalker Markt, da sitze ich auch mit drin, muss ich ehrlich gestehen, haben angefangen, Straßenlaternen aufzuhängen. Die haben eine Besonderheit, nämlich diese hier, die ihr seht. Das sieht aus wie blau, aber nach unten auf die Straße scheinen die natürlich hell. Also ist jetzt weiß, ne? Also ist jetzt nicht so, als wenn das jetzt die Straße dann blau ist. Und wenn man mit dem Flugzeug abends anfliegt, ich hoffe, man kann das erkennen, sieht man tatsächlich einen blauen Strich durch Gelsenkirchen. Ich habe noch ein anderes Foto, da kann man das vielleicht ein bisschen besser erkennen. Ist eventuell von dem Licht her, ist halt ein bisschen schwierig. Naja, wenn nicht, googelt das mal. Blaues Band Gelsenkirchen Flugzeug, dann findet ihr das. Es ist so, so eine Laterne kostet rund 500 Euro. Wir bräuchten noch das letzte Teilstück, weil zurzeit geht's vom Musiktheater im Revier, das ist das schöne Musiktheater in Gelsenkirchen. Von dort aus geht diese blaue Band über die Schalker Meile an der Glückaufkampfbahn vorbei bis hin zur Emscher. Ja, das ist der renaturierte Fluss bei uns in Gelsenkirchen. Und dann fehlt aber noch das Stück über die Brücke rüber bis zur Arena. Dieses Teilstück, das sind ca. 120 Straßenlaternen, soll geschlossen werden. Dafür brauchen wir Leute, die da Bock drauf haben. 504 Euro gibt's eine Urkunde für und dann seid ihr Pate von so einer Laterne und wir vollenden das blaue Band durch Gelsenkirchen, damit es da was richtig Schönes zu sehen gibt. Also wer da Bock drauf hat, Stiftung Schalker Markt, alle Infos gibt's dazu im Netz.
Ja, wunderschön, sieht schön aus. Ich habe es mir tatsächlich auch schon mal am PC angesehen. Also kann ich tatsächlich auch nur empfehlen. Ja, wir hatten auch noch so ein, wie soll ich es nennen? Also so ein, ja, moralisches, das ist geil. Nämlich ein armer User bei Twitter oder X, wie es jetzt mittlerweile heißt, hat unter, also erstmal Sofian Elfausi wurde für die marokkanische Nationalmannschaft nominiert. Und dann hat der marokkanische Verband die Aufstellung oder den Kader gepostet, immer schön mit Bild. Und dieser User, der Sofian Elfausi nicht kannte, weil, naja, warum auch, er spielt halt bei einem Zweitligisten, das kann ich mal verstehen, wenn man irgendwo aus Afrika ist und den nicht kennt, hat dann den ausgeschnitten und hat dann drüber geschrieben, who the fuck is this guy? Und was dann passiert ist, die ganze Schalker Bagage hat sich auf diesen User eingeschossen. Und zwar, das kann man, also das, googelt das mal, das findet ihr sicherlich, das ist nicht so schwer. Das ist unfassbar, was der sich dann anhören musste. Ja, we call him Prince, you will call him Thronfolger und so weiter. Auf Deutsch, auf Englisch, einige haben in auf Marokka, was spricht man Marokka? Weiß ich gar nicht. Arabisch, haben das übersetzt. Ohne Witz. Und der hat sich jetzt dann auch entschuldigt mittlerweile, der User, und hat gemeint, dass er hatte keine Ahnung, dass dieser, der muss wohl wirklich gut sein und freut sich für ihn, dass er so viele Fans hat. Und er wünscht ihm viel Glück mit seinem Verein und mit der marokkanischen Nationalmannschaft. Es ist noch nicht ganz raus, ob Sofian Elfausi tatsächlich zur WM fährt. Ich glaube, die haben 28 Spieler nominiert, darunter sind aber 4 Torhüter. Da wird wahrscheinlich noch ein rausfliegen und ein Feldspieler. Also könnte sein, dass er noch
rausfliegt. Die anderen haben auch schon alle Pech gehabt, ne? Jai ist, glaube ich, auch, war auch vorläufig, ist auch rausgeflogen. Ne?
Und jetzt auch, ja, Karaman ja auch. Und,
ja, das war komisch, oder? Da gab es ja eigentlich die Info, das war irgendwie sehr strange, weil wir auch die Info hatten, er glaube ich auch, dass er in einem Vorläufigen ist und dann ist er da gar nicht aufgetaucht.
Ja, ne? Das kann natürlich sein, dass er in dem 55- oder 44-Mann-Kader war und dann in dem Ding nicht mehr. Und bei Adilaushi sieht es wohl auch so aus, dass er aufgrund der Konkurrenz, ich meine, für Schalke hat das positive und negative Ding, ja. Also negativ natürlich, du kannst ja die Spieler ins Schaufenster stellen, ja, und wer weiß, was da passiert.
Ja.
Positiv natürlich sind halt die Vorbereitungen da. Also ist natürlich schon ein Vorteil als Zweitligist, wenn du, oder als Bundesligist, Entschuldigung, dann, wenn du da deine Vorbereitung machen kannst und wenn du zu Beginn, sag ich mal, Teams triffst mit vielen Nationalspielern, hat man da vielleicht den einen oder anderen Vorteil.
Genau. Also es tut mir leid für die Jungs, aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass so ein Turnier natürlich auch Körner kostet, ne? Also
absolut.
Und dass sie die Pause, jetzt ist die Pause ja trotzdem sehr, sehr lang. Aber ich sag mal, also ich hätte es allen gegönnt, aber ich sag mal so, ich bin jetzt auch nicht traurig, dass es nicht geklappt hat.
Also aus persönlicher Sicht, klar, jedem Spieler gönnst du das, vor allem nach der Saison. Aber aus Schalke, also ich glaube, Schalke wird, wie gesagt, lachendes und weinendes Auge haben.
Ja.
So, Dirk.
Vor allem bei Schalkes Glück verletzen sich da immer alle dann.
Ja,
da kommt der Aushisch so in der 89. irgendwo rein und fällt über den Torpfosten und bricht sich dieses Ohr oder so.
Naja, überleg mal. Also letztes Mal, dass wir Nationalspieler, das Schalke Nationalspieler abgestellt hat, kam der eine mit einer kaputten Schulter und der andere mit einem kaputten Knie zurück. Also, also ist nicht aber so
gut,
lange her.
Gut, dass genau die beiden auch noch mitfahren. Ja,
ja, aber gut. denen gönn ich's, weil Bosnien sich so selten qualifiziert.
Ja.
Also ist ja erst die zweite WM-Teilnehmer überhaupt nach 2014. Da kann man jetzt sagen, das ist ja ein gutes Omen für Deutschland. Ja, bestimmt mit dem Bundestrainer. Naja, egal. So, Dirk, jetzt lass uns endgültig
das
Scheiße.
Das ziehst du jetzt aber wie so ein roter Faden durch den ganzen Podcast, ne? Ich werde darauf achten, dass ich dich darauf hinweise, wann du nochmal das einstreuen kannst, dass du irgendwas gegen Manuel Neuer und Julian Nagelsmann hast. Ja.
Ich
sag vielleicht kriegen wir Vincent Wagner auch noch rein. Ja, alles klar.
Ja, den hast ja du bei, als du hier bei einer Konkurrenzveranstaltung hast, den ja schön gedisst. Da waren ja alle ein bisschen geschockt, habe ich dann gesehen. Oh, hat er das wirklich gesagt?
Ja, aber
weil
Roberto Hilpert saß neben mir, der ein guter Freund von ihm ist und der mir gesagt hat, den kenne ich sogar. Ich sage, ja klar, weil du ein Freund bist, aber der ist halt nicht professionell. Also, naja, gut.
Naja, sei es drum. So, jetzt lass uns tatsächlich mal zu Schalke kommen. Dirk, du hast ein paar Infos für unsere Schalker Fans. Lass uns anfangen mit Veranstaltungstipps. Da gibt's ein bisschen was.
Ja, genau. Eigentlich habe ich da, ich habe zwei, und zwar am 6.6., das ist in 2 Wochen, ist die Königsblaue Nacht. Das wird immer von den blauen Männern gemacht. Die haben bestimmt schon mal einige im Internet oder auch am Spieltag gesehen. Die sind ganz in Blau gekleidet. Die versuchen, Kohle reinzuholen. Charity, da gibt's auch immer Tombolas und so weiter. Und dann machen die mit dem Geld halt gute Sachen rund um Schalke 04. Ist am 6.6. in der Glückaufkampfbahn. Charity-Fan-Party, gibt's alles Mögliche. Kann man sich tatsächlich sehr gut angucken. Da könnt ihr einfach mal schauen, wenn ihr auf die Insta-Seite von den blauen Männern geht, dann findet ihr da alle Informationen. Und am 18. Juli, ja, ist am selben Tag wie die Mitgliederversammlung, aber da findet das Schalke-Festival statt auf der Zeche Ewald in Herten. Da wird auch Public Viewing sein. Also die haben ein relativ großes Public Viewing-Gelände. Und am 18. Juli ab nachmittags, ab 15.04 Uhr gibt es einen Schalke-Tag. Da wird die Motherfunkers, das sind hier die, die den Dance Miron Dance Song gemacht haben, werden auftreten. Die Florians sind da und so weiter. Und ich bin auch da.
Wunderbar.
Ja, also für alle, die da Bock drauf haben, das sind 2 Termine, 6.6. und 18.7. einschlagen.
Ja, und dann gibt es noch, das hatten wir öfter auch hier als Thema, das Stadionerlebnis. Da hat Schalke eine Umfrage gestartet. Was hat es damit auf sich?
Ja, das machen die Schalker tatsächlich häufiger in letzter Zeit. Ich finde das auch nicht schlecht. Grundsätzlich erstmal einzuholen, was haben die Leute, worauf haben die Bock? Also du musst es erstmal sagen, ob du eine Dauerkarte hast, ob du Mitglied bist, wie oft du da bist, damit die das natürlich auch einschätzen können. Nicht, dass jetzt irgendeiner sagt, da sagt jetzt einer, ich will das und das, der ist nie da. Also das haben sie schon relativ gut rausgefiltert. Und dann gab es intensive Befragungen, was das Vorprogramm angeht und ob da so Heißmacher-Videos laufen sollen, wie das zuletzt der Fall war. Da gab es ja eine Menge Kritik aus der Fanszene. Lief ja dieses Lied Right Here, Right Now, ne, mit so emotionales Video, sehr laut auf dem Videowürfel. Das hat man dann nochmal ein bisschen angepasst. Dann war die Frage, wie das ist, ob die Fans Bock haben auf mehr Live-Musik. Ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Du merkst halt, dass das hatten wir ja auch schon mal, dass dieses Thema schon viele Fans interessiert, glaube ich. Und dass der Verein da auch gewillt ist, vielleicht ein bisschen was zu verändern. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Sehr interessant fand ich einen Punkt. Und zwar war die Abfrage, wie sehr es Interesse daran gibt, Auswärtsspiele in der Nähe des Stadions irgendwo zu gucken zu können mit allen zusammen. Also so eine Art Public Viewing. Da bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt, weil ich glaube, dass das tatsächlich ein Angebot ist, womit du viele Fans abholen kannst. Vor allem jetzt in der zweiten Liga wäre es, glaube ich, interessant gewesen, weil du halt so wenig Auswärtskarten immer kriegst. Ne? Ich habe auch mitgemacht. Ich fand heute eine coole Sache, die ich in Tottenham gesehen habe. Die machen immer, wählen immer, da kannst du hinschreiben, Dog of the Match. Da kann jeder, können Fans ihre Hundefotos hinschicken. Und da wird der Dog of the Match auf dem Videowürfel gezeigt. Das möchte ich auch haben. Liebe Schalker, bitte tragt das alle ein. Da ist so ein Feld, wo man, glaube ich, selber noch was eintragen kann. Tragt da bitte ein. Schlamann möchte Dog of the Match. Sowas finde ich witzig. Das geht doch darum,
Deutsch,
dass
Hund des Spiels übrigens.
Oh Mann, ja, jetzt Robert Klugscheißer Gerda. Ja, also es ging einfach darum, glaube ich, ein bisschen was zu verändern. Ging auch darum, wo die Partys stattfinden sollen, ob das okay ist, dass die Party. Also es ist immer so ein bisschen, das finde ich das Einzige, was mich immer ein bisschen ärgert an diesen Umfragen. Grundsätzlich finde ich das super, weil du nämlich dann auch tatsächlich mal alle mitnimmst und nicht nur die halt immer was schreien. Aber es sind tatsächlich so ein paar Fragen wieder so gestellt worden, so nach dem Motto, findet ihr das denn eigentlich gut, dass die Party jetzt nicht mehr hinter der Nordkurve, sondern viel besser gelegen und eigentlich auch schon draußen, damit wir keine Sorgen mehr haben, vorne auf dem Platz stattfindet? Ja, vielleicht. Oder nur ein bisschen nein. Ja, ich übertreibe jetzt, ne? Aber es ist schon immer so ein bisschen, die Fragen sind schon so gestellt, dass du weißt, wo sie hinwollen.
Naja. Gut, und dann, bevor wir dann tatsächlich endlich sportlich werden, also es gibt ja kein Spiel, aber es gab ein paar andere Sachen. Lass uns noch mal ganz kurz, Dirk, es gibt schon ein paar mehr Infos zum Sommerfahrplan und tatsächlich auch schon zum Plan in der Länderspielpause. Also für alle, die es nicht wissen, nächstes Jahr wird es ja so sein, dass es ja nicht mehr zwei... nächste Saison wird es ja nicht mehr so sein, dass es zwei Länderspielpausen relativ zu Beginn gibt, sondern die hat man zusammengelegt. Das heißt, es gibt eine sehr lange Länderspielpause. Dafür ist es halt, wie der Name schon sagt, nur noch eine statt zwei. Dirk, erzähl erstmal zum Sommerfahrplan und dann zu dem in der Länderspielpause.
Also wir hatten uns gefragt, ob es eventuell sogar zwei Trainingslager gibt, weil diese Phase jetzt so lang ist. Ne? Da musst du überlegen, ich glaube, das Pokalspiel ist erst am 21., 22. oder 23. August. Das heißt, das sind jetzt, wie viele Wochen sind das? 7? Weiß ich gar nicht genau. Also Trainingsauftakt wird höchstwahrscheinlich sein in der ersten Juliwoche. Da gehe ich sehr, sehr schwer von aus. Ich würde jetzt mal vermuten, ohne dass ich das Datum genau kenne, dass wahrscheinlich irgendwie so 2., 3. irgendwie sowas werden, so Leistungsdiagnostik sein und dann vielleicht am Wochenende 4., 5. vielleicht die erste öffentliche Einheit, die dann natürlich auch wahrscheinlich wieder im Parkstadion oder so sein wird, damit alle hinkommen können. Miro Mušić hat auch schon gesagt, dass es durchaus sein kann, dass er in der Vorbereitung nicht alles öffentlich macht, weil, ne, wir haben ja gerade auch viel über das Thema Spygate und so gesprochen, aber es geht jetzt halt auch darum, dass wir schon auch gesehen haben, dass in den letzten Wochen und Monaten aufgrund des Hypes echt die Zustände für die Spieler auch nicht toll waren. Haben wir letzte Woche ja sehr ausführlich drüber gesprochen und ich glaube, dass es auch ganz gut ist, wenn die Jungs da mal so 2, 3 Tage auch mal ein bisschen zurückgezogen trainieren können und nicht 2 Stunden lang Autogramme schreiben. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass nicht jede Einheit öffentlich ist. Erstes Testspiel wird sein am 11. Juli in Gütersloh. Das fehlt nur noch die Anstoßzeit. Und dann geht es ja am 19. Juli, das ist der Tag nach der Mitgliederversammlung und auch übrigens das erste Ferienwochenende in NRW, geht es dann ins Trainingslager wieder nach Neustift für eine Woche. Auf dem Weg dahin gibt es das Testspiel in Aue. Da gab es kurz mal ein paar Gerüchte, dass das eventuell wackelt, aber das hat sich so jetzt nicht bestätigt. Im Trainingslager dann wahrscheinlich wieder 2 Testspiele. Eins wird am Samstag wieder sein, bevor Schalke abreist. Ja, und dann ist die Frage, wie es dann weitergeht. Also das ist dann schon eine lange Zeit, ne? Und wie gesagt, wir hatten Miro Mušić gefragt, ob sie vielleicht noch ein zweites Mal wegfahren, aber er sagt, nee, eigentlich ist Trainingslager für die Mannschaft auch so viel Stress, dass er denen das nicht zumuten möchte. Ja, und dann geht's ja los mit der Saison Ende August. Bin mal gespannt, mit gegen wen Schalke da startet. Und in dieser Länderspielpause in der verlängerten, da wird Schalke versuchen, wieder ein Spiel im Ausland stattfinden zu lassen, wie auch schon im letzten Jahr, um so ein bisschen den Fans entgegenzukommen, die internationales Flair schnuppern wollen. Ich kann leider schon mal ein Ziel rausnehmen, was viele gehofft hatten und was auch so ein bisschen in den Gerüchten rumgesträubt ist. Schalke wird nicht auf Mallorca spielen. Das war tatsächlich, hat sich relativ hartnäckig gehalten. Ja, du lachst, aber es war halt damals, also die Bilder von damals, als Schalke auf Mallorca gespielt hat, die gehen ja gerne mal durch die Welt, wo ein sehr, sehr cooler Kollege, der leider mittlerweile nicht mehr unter uns weilt, versucht mit einem Kellner da sein Sangria zu bestellen mit Quattro Strohhalme, glaube ich, der liebe Batto. Alles Liebe nach oben. Es wird nicht auf Mallorca stattfinden, sondern ich habe gehört, es geht eher wahrscheinlich Richtung Italien. Ich weiß es aber nicht zu 100%. Aber das wird auf jeden Fall in dieser Länderspielpause mit höherer Wahrscheinlichkeit stattfinden.
Ja, ich finde es übrigens auch völlig richtig, in der Vorbereitung nicht alles öffentlich zu machen, mal unabhängig von den Punkten, die du angemerkt hast, einfach auch deswegen. In der Vorbereitung musst du ja auch das Grundzeug schaffen, jetzt gar nicht mal konditionell, sondern da übst du ja auch Sachen ein. Wie willst du spielen? Was willst du machen? Ja. Die neuen Spieler müssen das System kennenlernen. Es wird ja neue Spieler geben, ja. Also jetzt, weiß ich nicht, Ron Schallenberg braucht der jetzt nicht mehr erklären, wie er sich zu bewegen hat, aber sollte ein neuer kommen, der muss halt schon wissen, okay, wann muss ich rausrücken, wann bleibe ich in der Position und so weiter. Und das machst du halt in der Vorbereitung. Klar, das machst du dann auch während der Saison, da verfeinerst du das. Aber ja, also ich hoffe, da haben wir dann auch alle Fans Verständnis. Und es gibt ja trotzdem genügend. Es gibt ja, wird ja den Schalke-Tag wieder geben. Da kriegst du die ja. Und wie gesagt, es wird ja trotzdem genügend öffentliche Trainings geben.
Der Schalke-Tag mit 100.000 Fans. Ich kann dir jetzt schon sagen, wie viele es werden. 100.000.
Letztes Mal waren sie ja, glaube ich, nur in Anführungszeichen 80.000. Zumindest war das immer die Zahl.
Ja, dann sind es jetzt wieder 100.000.
Ja, denke ich auch, ja.
Du musst halt jetzt den richtigen Zeitpunkt abpassen. Wann gehst du mit dem Trikot raus? Ne, auch wenn die ganzen Fake-Seiten, die ja alle schon haben. Du musst jetzt ja irgendwann diesen Push erwischen. Ich meine, bis zum 30.06. geht's nicht, weil da bist du ja noch offiziell an San Minimil gebunden. Aber dann musst du irgendwann ja diesen Push erwischen, dass du mit einem Schuss richtig Trikots verballerst. Ne? Und eigentlich macht's, also wenn ich jetzt Marketing-Typ wäre, würde ich es zum ersten Training machen, was öffentlich ist.
Ganz ehrlich zu sein, ich würde es so früh wie möglich machen. Ich glaube, die Euphorie ist so groß aktuell.
Ja, aber es wäre ja nach einer
früher
Woche, ne?
Aber je früher du anfangen kannst zu verkaufen, desto schneller verkaufst du. Also
klar, aber du brauchst ja diesen Anfangsschuss, wo alle Bock haben und dir das Ding quasi aus den Händen reißen. Und es werden ja höchstwahrscheinlich zum ersten Training, was wahrscheinlich am 1. Juli-Wochenende da wäre. hast du ja wahrscheinlich ein paar Tausend, dann kannst du, ich hoffe, dann stellst du da einfach jeden, der irgendwo sonst Ordner spielt auf Schalke, steht dann da mit dem Verkaufsstand und haut die Dinger
aus. Ja, aber du darfst ja nicht, ja, Dirk, du hast natürlich recht, aber du darfst ja nicht vergessen, es gibt ja auch viele Fans wie mich, die jetzt nicht in den Fanshop gehen, sondern die es online bestellen. Und da ist es ja wurscht, ob jetzt Trainingsauftakt ist oder eine Woche vorher oder danach. Sobald es verfügbar ist, geht man da hin und bestellt
sich. Ja, aber du brauchst, also heutzutage musst du doch anders denken. Heutzutage musst du doch die Bilder generieren, wie die Leute Schlange stehen und dieses Trikot. Und am besten am nächsten Tag so, wir müssen nochmal 20 LKW nachladen. Das sind doch die Geschichten, die du hören willst. Damit jeder auch, der nicht in Gelsenkirchen wohnt, sagt, oh, ich muss dieses Trikot bestellen.
Ja, schauen wir mal. Gut, ja. Und damit lass uns tatsächlich sportlich werden, und zwar noch nicht ganz mit der Profimannschaft, sondern mit der U19. Die U19 hat nämlich unter der Woche den Westfalenpokal mit 5:2 gegen Bochum gewonnen. Luka Voja, der ja das... ist, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob das schon offiziell ist, aber Frank Baumann hat das auf jeden Fall schon mal bestätigt. Der kriegt ja einen Profivertrag nächstes Jahr, und der hat 3 Tore, 1 Vorlage, war der überragende Mann. Mal sehen, er soll ja, glaube ich, im Sommer mittrainieren, vielleicht dann bei der U23 spielen. Mal sehen, vielleicht macht er sich so gut, dass er sogar bei den Profis den Sprung schafft. Aber ich glaube, von U19 jetzt nächstes Jahr Bundesliga ist ja nochmal ein höherer Sprung zu letztes Jahr zweiter Liga. Ja. Aber ich bin gespannt auf den Jungen. Also,
wenn einer überhaupt, also es ist ja so, dass in den letzten Jahren von der, also alle wollen ja immer, ey, warum nimmt der keinen vom Elgert und so? Das ist mir zu viel Theke. Also es ist einfach so, dass diese Qualitätsbeule, die in der Knappenschmiede entstanden ist durch ein Fehlmanagement vor ein paar Jahren, dass die einfach spürbar ist. Ne? Wir haben das ja auch schon mal thematisiert, dass du natürlich auf Schalke auch, ich sag mal, nicht die Voraussetzungen von der Infrastruktur hast, wie du sie bei anderen Vereinen hast. Deswegen musst du halt mit Norbert Elgert punkten. Das machen sie natürlich auch. Also da sind natürlich auch 1-2 Jungs dabei, in der Mika Valentovic und so. Aber du siehst schon, auch bei Mika, Sprung nach oben ist dann schon echt nochmal eine andere Nummer. Ne? Ja. Herrenfußball, Seniorenfußball ist, wenn du nur aus der Jugend kommst, ist das halt was ganz anderes. Es gibt nur ganz wenige, die das mal eben so überhuppen. Und das können, glaube ich, viele nicht richtig einschätzen. Von daher ist es ja auch total richtig, Mika Valentovic jetzt auszuleihen. Ne? Der braucht Spielpraxis, und in der Bundesliga sitzt er nur auf der Bank. Bei Luka Voja, ich würde das ähnlich legen wie bei Vitali Becker. Also ich finde, die sind so, jetzt nicht unbedingt so vergleichbar, weil eine Verletzungshistorie natürlich bei Vitali eine größere war, aber Luka hat jetzt schon das ganze Jahr gezeigt, dass der sehr großen Impact hat. Und wenn es einer schafft, diese Lücke zu schließen, die du brauchst, und den aber so mitzunehmen, dann glaube ich, ist Miron Muslic, weil das hat er nämlich bei Vitali Becker auch geschafft. Und Luka Voja, ja?
Ja, hat er ja auch bei Mertcan Ayhan auch geschafft. Also auch das, es gibt ja natürlich diese ganz großen Talente. Ich kann mich vor 2 Jahren, also Asanoe Draogo ja auch, also ja. Das war ja auch so ein super Talent. Und auch wenn man jetzt, wenn er jetzt sich bei Besiktas nicht durchgesetzt hat, Taylan Bulut hat es ja auch relativ. Aber das ist halt nochmal zweite Liga, ja. Es hat schon nochmal einen Unterschied, ob du dann halt direkt, du hast es bei Asan ja auch gesehen, gut, in Leipzig war er auch viel verletzt, aber der hat auch ein bisschen gebraucht, bis er. Und natürlich in einer sehr hochgradig besetzten Mannschaft. Finde ich übrigens auch schade, dass der den Sprung in die Nationalmannschaft jetzt zur WM nicht geschafft hat. Aber, ja, aber das ist ein anderes Thema. Ja,
dafür musst du spielen. Ne? Ja,
aber der wäre halt so, also das ist ja kein Stammspieler, aber den von der Bank, ich kann es verstehen, dass man ihn nicht mitgenommen hat, aber ich hätte es halt interessant geworden. Übrigens, Mika Valentovic wurde bei dem Westfalenpokal.
Julian Nagelsmann, das mitgekriegt.
Nein, kein Diss. Valentovic wurde in der 66. Minute eingewechselt. Der war ja hinten raus auch ein bisschen verletzt. Von daher, gut.
Aber dann ganz ehrlich, also ich meine, also das ist ja eigentlich, ist das ein Traum. Ne, Luka Voja, ganze Familie Schalker, er sagt selber, ich habe Raoul-Trikot getragen und so. Und Norbert Elgert hält sich ein bisschen zurück, hat ja auch gesagt, so, ja, er könnte das schaffen, er will sich da jetzt noch nicht aus dem Fenster legen, aber das Zeug dazu hätte er. Und also Norbert Elgert, wenn es einer einschätzen kann, dann er. Also
der muss ja auch raus, oder? Also der ist der muss auch raus, raus. Also ist jetzt nicht so, dass man, da sagt den Ziemer vorher raus und dann ist
genau. Die Frage ist halt jetzt, bringt dir die U23 was? Oder hast du nicht das Zeug vielleicht schon ein bisschen mehr? Ich bin mal gespannt. Ich glaube, Miron Mustic wird sich das anschauen. Du hast natürlich jetzt den Vorteil, dass du eine lange Vorbereitung hast. Lass den Jungen mal die Vorbereitung mitmachen. Ich meine, das Transferfenster ist ja noch ein bisschen offen. Dann kannst du immer noch überlegen. Ich glaube, nur so von der Geschichte her ist es natürlich ein cooler Typ. Ist auch torgefährlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Hütten der jetzt gemacht hat, wie viel er aufgelegt hat. Er ist halt immer beteiligt, irgendwie gefühlt, wenn ich mir die Spielberichte angeguckt habe. Ich muss gestehen, ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Aber ist er, also hat immer irgendwie einen Impact ins Spiel. Er spielt natürlich auf einer Position, wo Schalke gut besetzt ist, ne, defensives Mittelfeld. Aber da werden sie natürlich dieses Jahr auch bestimmt ein paar Leute brauchen, weil da wird ja ein bisschen Reibung sein, denke ich mal. Die werden ein bisschen was zu tun kriegen.
Ja. Ja, wie gesagt, wir werden, also ich meine, der Punkt ist ja, wie du sagst, er muss halt spielen vor allem. Und da ist natürlich die U23 besser, als bei den Profis auf der Bank zu sein. Ich habe es jetzt mal vor mir, also er hat 26 Spiele gemacht, er hat 9 Tore und 2 Assists. Für einen defensiven Mittelfeldspieler ist das sehr, sehr beachtlich. Ja. Und da ist jetzt nichts mit Pokal, sehe ich jetzt übrigens gerade. Also der Pokal ist da jetzt noch nicht drin, oder dieser Westfalen-Pokal, also werden da nochmal 3 Tore mehr. Also ich bin gespannt auf den Jungen. Der Aufschrei wird groß sein. Wir werden übrigens auch mal versuchen, das kann ich jetzt schon mal sagen, vielleicht im Sommer auch vielleicht jemanden hier in den Podcast zu bekommen, der vielleicht ein bisschen mehr Insights in die Knappenschmiede mal hat. Ob das dann gelingt, wissen wir nicht, aber wir merken ja auch, wie sehr das den Fans immer unter den Nägeln brennt. Wer ist denn der Nächste? Wer ist denn der Nächste? Mal sehen. Also wir werden versuchen, wir sind da immer sehr bemüht, da was für euch auf die Beine zu stellen. Gut, und dann lass uns tatsächlich mal zu den Profis kommen. Dirk, ich habe es vorher schon angedeutet, dass wir das heute als Thema machen. Ganz knallhart gefragt, warum ist Schalke dieses Jahr besser vorbereitet, in der Bundesliga bestehen zu können als vor 4 Jahren?
Der Verein insgesamt ist ja viel besser aufgestellt. Der Verein hat eine klare Struktur, einen klaren Weg. Das habe ich ja häufiger schon in den letzten Wochen und Monaten auch gesagt, dass man den Verein von damals gar nicht mit dem jetzt vergleichen kann. Weil Frank Baumann zusammen mit Miron Muslic und allen, die dazugehören, wirklich diesem Verein ja in eine Form gepackt hat, wo er auch reinpasst und wo alle genau wissen, wo ihr Platz ist. Du hast eine klare Struktur, du hast eine klare Spielidee oder ich sag mal 2 Ideen, auf die du zurückgreifen kannst. Und ganz ehrlich, wenn man sich mal die Bundesliga-Tabelle anschaut, von den Vereinen, mit denen sich Schalke wahrscheinlich messen werden muss, hat Schalke auf jeden Fall den Trainer, der am meisten eine Mannschaft anzünden kann. Und wenn in einem Abstiegskampf eine Sache wichtig ist, dann ist das Vertrauen, absolute Leidenschaft, Emotion, ich sag's jetzt schon wieder, Intensität. Und genau das kann Miron Muslic dieser Mannschaft einimpfen, verkörpern, wie wahrscheinlich kein anderer Trainer bei den konkurrierenden Vereinen. Und das ist der Riesenfaustpfand, den Schalke in der kommenden Saison, vor allem auch gegenüber dem letzten Aufstieg hat.
Ja, stimme ich absolut zu. Ich würde noch ergänzen, ich finde das Spielsystem, wie du ja auch gesagt hast, das ist auch übertragbar auf die Bundesliga. Also diese Mannschaft, also viele Aufsteiger sind aufgestiegen aus der 2. Liga mit 70 Toren und die Offensive war gut und so weiter. Und dann musst du dich in der Bundesliga natürlich umstellen, weil da kannst du natürlich nicht Hurra-Fußball spielen gegen Mannschaften, die einfach besser sind als du. Und ich glaube, Schalke kann das, also nicht nur den Hurra-Fußball, sondern einfach dieses Disziplinierte, dieses Pressing. Ich bin gespannt, ob die so hohes Pressing machen, weil das ist schon, war schon sehr, sehr krass, weil gegen Olise und Diaz kannst du das halt nicht machen, egal wie schnell du bist, aber die, und da gibt's ja so ein paar Raketen bei verschiedenen Bundesligisten, aber ich glaube trotzdem, dieses, also du kannst mit dieser Spielidee, die Miron Muslic hat, hochverteidigen, aggressiv, intensiv und so weiter, kannst du auch jetzt schon, selbst ohne Verstärkungen, glaube ich, dem einen oder anderen Bundesligisten wehtun. Und dann kommen ja noch Verstärkungen dazu, die deine individuelle Qualität anheben. Man hat im Winter gesehen, wie viel sowas wert ist, wenn du da einfach 4 Spieler bekommst, die dich einfach auf ein neues Level heben. Deswegen, ich bin, und die Euphorie, du hast es auch ein bisschen angedeutet, das war ja letztes, also vor 4 Jahren mit der, sorry, nichts gegen Frank Kramer, aber mit der Verpflichtung von Kramer. Ich werde nie diese Pressemitteilung vergessen. In meinem ganzen Leben, wenn ich irgendwann mit 90 auf dem Sterbebett liege, werde ich diese Pressemitteilung noch in meinem Kopf haben. Da wurde nämlich schon eine Ausrede gesucht, warum wir scheiße sind. Da hieß es, ja, wir wollen so und so spielen und sollte das nicht gelingen, werden wir versuchen mit einfachen Mitteln, denke ich mir. Sind die komplett behämmert? Alter, da habe ich echt gedacht, und da war bei mir der Stecker komplett gezogen und nicht nur bei mir. Und das ist jetzt anders.
Also ich fand damals bei Frank Krammerwein ist übrigens total super, weil er uns bei seiner Vorstellung... Also der ist total nett, der Typ, ne? Wir haben ja. wir hatten so eine Vorstellungsrunde und dann hat er erzählt, dass er noch im Hotel ist und dass er wenig geschlafen hat, weil im Nachbarzimmer war ein junges Pärchen zugange und die waren so laut, dass sie die ganze Zeit gestört haben und dann hat er die, glaube ich, am nächsten Abend unten an einer Hotelbar getroffen. Also solche Geschichten hat Frank Kramer erzählt und er hat gesagt, wenn Schalke die Klasse hält, dann lädt er uns ein zu so einem Bierkeller-Festival irgendwo, wo in seiner Heimat, wo man von Bierkeller zu Bierkeller geht. Und da habe ich doch gedacht, scheiße, ey, das werde ich nicht erleben.
Ja, natürlich wirst du das nicht erleben. Den Kader, mit dem Schalke in die Saison gegangen ist, also da wurde ja Polter geholt als Abrissbirne mit Ding. Also da war es realistischer für ein Eskimo abzugeben auf der Antarktis. Und so. Aber ein Eskimo hätte ein Kühlschrankgeschäft auf der Antarktis eröffnen können und hätte mehr Chancen gehabt, Kühlschränke dort zu verkaufen, als wir die Klasse zu halten. Und erst dann im Winter.
Itakura war da vor das Jahr, ne?
Nee, der ist aufgestiegen und dann ist er gegangen. Aber dazu kommen wir nachher noch, den haben wir ja bei...
Achso, Entschuldigung. Ja, richtig, guck mal.
Alles gut.
Guter Spoiler.
Kein Problem. Ja. Gut, also wie gesagt, wir hoffen, wir sind jetzt alle mal zuversichtlich. Ich muss auch sagen, die Wintertransferperiode hat mich auch sehr positiv gestimmt. Dazu kommen wir aber jetzt. Mhm. Es gibt einfach täglich, es ist unfassbar, täglich gibt's Gerüchte um Schalke. Der andere. So, und ich habe mir jetzt mal in der letzten Woche mal die Mühe gemacht, einfach mal alle Gerüchte mal einfach aufzusammeln, einfach mal aufzuschreiben. So, ich kann übrigens sagen, also Camilo Rey Domenech, wer den Namen gehört hat, ich habe ihn gehört, habe ihn noch nie gehört, ich habe ihn auch direkt vergessen, haben wir nicht weiter nachverfolgt, ein defensiver Mittelfeldspieler von Boca Juniors. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt zentrale Mittelfeldspieler, die jung sind, aus Argentinien holen. Aber alle anderen Gerüchte, die es waren, und es waren eine Menge in der vergangenen Woche, haben wir jetzt mal, ich glaube 11, ja.
Wir haben 11, ja.
Und Dirk, was kannst du uns sagen? Also, ich lese einfach mal vor. Noel Futkoy, Stürmer aus Fürth, beziehungsweise Frankfurt. Mika Haas, Linksverteidiger aus Kaiserslautern. Tafik Bentayeb, Stürmer aus Troyes. Oder Touaraga Marokko, da ist er nämlich ursprünglich an Troyes ausgeliehen. Jacques Ecomier, Linksverteidiger aus Angers, Ligue 1. Frank Magri, Stürmer aus Toulouse, Ligue 1. Hampus Skoglund, Rechtsverteidiger aus Hammarby in Schweden. Felix Uodokai, Innenverteidiger von Besiktas. Und Daniel Sinani, Spielmacher vom FC St. Pauli. Was haben all diese Spieler gemeinsam?
Also egal, welcher Name da jetzt gefallen ist, das sind ja jetzt dann einige. Also von Noel Futkoy über Mika Haas, Hampus Skoglund, Tafik, spricht man ja eigentlich richtig aus? Ich weiß es auch gar nicht. Wir können sagen, also das sind allesamt, alle diese Spieler, die du gerade genannt hast, sind für Schalke durchaus interessant. Mit den Namen hat man sich auch beschäftigt. Das liegt einfach auch auf der Hand, weil es teilweise ablösefreie Spieler sind oder auch Spieler sind, die eben auf Positionen spielen, wo Schalke Bedarf sieht. Aber es hat mit keinem einzigen dieser gerade genannten Spieler bisher Gespräche beziehungsweise Verhandlungen gegeben. Das heißt jetzt nicht, dass das nicht noch passiert oder dass Schalke da gar keinen Bock drauf hat. Es heißt einfach nur, die sind auf einer Liste, die hat man vielleicht mal lose abgeklopft. Das haben wir ja schon mal ein bisschen gehabt, das Thema. Da kann es auch mal lose Abstimmung schon mal mit einem Berater gegeben haben oder so, um einfach auch mal zu wissen, wie denn auch der Spieler tickt oder so. Aber es ist so, dass es da keine konkreten Gespräche oder Angebote für diese Spieler an die Vereine gegeben hat.
Genau, also und an alle Twitter-User, wenn da Name gespielt wird und da sind dann noch 6 andere Vereine interessiert, dann ist da wahrscheinlich nichts dran. Dann ist das Berater gesteuert.
Das kann man tatsächlich, also es ist fast immer so, ne? Also fast immer, wenn es heißt, da sind da dran, 4 Vereine, dann weißt du eigentlich, da hat auf jeden Fall der Berater was mit am Hut, weil das hebt natürlich dann nochmal den Schützling in eine andere Atmosphäre, auf eine andere Ebene. Also, ja. Aber ich kann das ja verstehen, dass das jetzt gerade so interessant ist, weil man genau weiß, Schalke wird eine Menge machen, Schalke wird eine Menge Transferbewegungen haben und klar wollen jetzt alle wissen, was los ist und alle erwarten jetzt natürlich auch, nach dem Wintertransferfenster erwartet ja jetzt jeder Schalke-Fan, dass im Sommer, dass es nochmal richtig knallt. Aber so einfach ist das ja nicht. Man darf ja nicht vergessen, im Winter hat Schalke auch eine Menge Glück gehabt, weil die sportliche Leitung echt gut gearbeitet hat, aber ne, Dzeko war ja echt Glück, dass das da gerade so passte. Aushish war total Glück, dass das da gerade so passte. Jai war total Glück, dass das Last Minute noch so gepasst hat. Und so viel Glück jetzt auch wieder im Sommer zu haben, das ist möglich, aber es ist mit Sicherheit schwierig.
Es ist schwierig, aber ich glaube, wenn du richtig gut scoutest und die richtigen Spieler auf dem Zettel hast, dann kannst du das Glück, glaube ich, minimieren. Ja. Ich glaube natürlich, die Begebenheiten, klar, dass Dzeko von sich aus auf Schalke zukommt, das ausschießt da mit der Laie, das hatten wir ja alle schon, aber es ist trotzdem, dass du halt eben, also, und ich finde zum Beispiel, ein Jai ist kein Glück, weil ich glaube, wenn du am letzten Spieltag weißt, oh scheiße, wir müssen noch was holen, weil Vitali Becker ist lang verletzt, und du dann aber halt durch dein Scouting halt einfach geeignete Kandidaten hast, dann triffst du halt auch mal
eher. Gut, aber dass er so einschlägt. Wir haben ja vorher auch gesagt, in Anderlecht war der inkonstant. Und
klar.
Unkonstant?
Da bin ich bei dir.
Unkonstant, inkonstant. Er war nicht konstant.
Ja, aber trotzdem, also klar, es wird, also im Sommer gab es ja auch, sag ich mal, Transfers, die besser funktioniert haben und welche, die vielleicht nicht ganz so gut funktioniert haben. Im Winter waren ja alle, ich glaube, der Winter ist schon der Ausreißer, dass alle Transfers funktionieren, ist eher unwahrscheinlich. Aber das muss auch vielleicht nächstes Jahr auch gar nicht sein, weil dazu kommen wir gleich noch, wo also sich was den Schalke noch verstärken muss.
Was ich halt schon recht bemerkenswert finde, ist, also es war ja schon auch eine anstrengende Saison, ne, die ordentlich auch Körner gekostet hat. Und also die Jungs, die die neue Mannschaft planen, die haben keinen Urlaub, ne? Also die sind alle noch da. Und ich hätte jetzt schon gedacht, dass auch ein Frank Baumann, ein Maxi Lüftl, ein Juri Mölder und so, dass sie einfach mal ein paar Tage mal durchschnaufen können. Aber die sind zum Teil immer noch auf Schalke, weil die natürlich auch wissen, es muss das gemacht werden.
Ja, ich glaube aber trotzdem, ich meine, es gibt ja auch andere Bundesligisten, die stellen ja jetzt auch schon Neuzugänge vor, ich meine Mainz, Bremen und so weiter. Ja. Ich glaube, man will da das ein oder andere tun und ich glaube, dann werden die auch mal so ein bisschen durchschnaufen können, weil ich glaube, wenn dann die WM läuft, dann glaube ich, wird das alles, also ich bin jetzt kein Experte, aber ich würde auch sagen, da wird das alles ein bisschen runterfahren, weil dann müssen auch so ein paar Dominos fallen, aber jetzt schauen wir einfach mal.
Ja,
genau, gut. Und dann haben wir uns ja noch überlegt, wir zwei, wir sind ja auch helle Köpfchen, so haben wir uns überlegt, ja Moment mal, was ist denn mit Namen, die nirgendwo gehandelt waren? Aber Juri Mölder hat ja bei uns im Podcast gesagt, Miron Muslic war ja in Düsseldorf, um sich Spieler anzuschauen. Und dann sind wir auf zwei Namen gekommen, nämlich auf Cedric Itten, die Torgarantie der Fortuna, und auf ganz kurz, wie heißt der, Satoshi Tanaka, der zentrale Mittelfeldspieler. Und wie ist da der Stand, Dirk?
Also, dass die Fortuna im Blick von Schalke ist, das liegt auf der Hand. A, weil Miron Muslic ja auch die Fortuna beobachtet hat im Stadion. Das haben wir alle mitbekommen. Aber weil dann natürlich aufgrund des Abstiegs auch interessante Spieler aus finanzieller Sicht sind. Ne? Bei Tanaka ist es so, dass er eine Ausstiegsklausel drin hatte. Die ist aber durch den Abstieg jetzt, ich glaube, pulverisiert worden, mehr oder weniger. Also ich glaube, die lag eigentlich bei 10 Millionen, ist jetzt bei einer Million Euro. Das ist schon sehr interessanter Spieler für Schalke, auch ein Defensiver, sicherlich eher so Marke Zerstörer, also der wird ja jetzt kreativ nach vorne wahrscheinlich nicht viel bringen, aber das ist schon einer, der, glaube ich, bei Schalke ein bisschen weiter oben auf der Liste steht. Und bei Cedric Itten ist das so, da habe ich schon mal ganz vielen gelesen, so hey, der hat in der zweiten Liga funktioniert, wie soll der in der ersten funktionieren? Aber Schalke braucht natürlich auch in der Breite was. Ne? Und wenn jemand, der Tore schießt, der auch die Umgebung kennt, im Endeffekt, du hast ja einen Vorteil, der muss ja wahrscheinlich noch nicht mal groß umziehen. Ja, und der kennt natürlich auch die Region, kennt Schalke, kennt die Liga, zwar jetzt nicht die erste, aber kennt natürlich auch seine Mitspieler dann schon von Schalke und so. Das hat schon einen Vorteil, wenn du einen von um die Ecke holst und der weiß, wo das Tor steht, er ist ablösefrei. Ganz ehrlich, dann wäre schon schlecht, wenn sie sich damit nicht auseinandersetzen. Also der ist auch auf der Liste drauf, ist glaube ich nicht so heiß wie Tanaka, aber Schalke könnte durchaus bei der Fortuna zuschlagen.
Ja, also Itten ist ja sogar ablösefrei. Das ist natürlich ein Vorteil. Also wenn so ein Spieler ablösefrei ist, aber das ist ja nicht, das weiß ja nicht nur Schalke. Ja. Das wissen ja andere Clubs natürlich auch. Also
ja, aber
das hat
auch den Vorteil, dass der muss nicht umziehen. Ich weiß jetzt nicht, wie seine familiären Verhältnisse sind, aber das darfst du, das sind so Soft Skills, die aber nicht so, kommt immer drauf, ist typenabhängig, aber du musst nicht umziehen. Wie gesagt, du kennst die Hut und so, also ist, glaube ich, schon ein Vorteil.
Ja. Ja, und bei Tanaka, weil das ja tatsächlich ein bisschen ernster ist, habe ich mir ja auch tatsächlich mal mit einem, habe ich mal einen Kumpel gefragt, der Fortuna-Fan ist. Also das, was du gerade gesagt hast, trifft's auf den Punkt. Er ist ein sehr, sehr zweikampfstarker, sehr laufstarker Spieler, hat in der vergangenen Saison bei Düsseldorf 68% seiner Zweikämpfe gewonnen. Also nur mal zum Vergleich, er wäre ja dann so die Konkurrenz zu Ron Schallenberg, und ich finde, der hat eine richtig, richtig, richtig gute Saison gespielt. Der hat halt nur 56% seiner Zweikämpfe gewonnen, was immer noch gut ist. Natürlich die Sample Size, ja, es sind nur 13 Spiele. Bei Schallenberg waren es 32 oder 33 oder 34, ich weiß es gar nicht. Hat er überhaupt mal Gelbsperre gehabt? Vielleicht hat er sogar alle Spiele gemacht. Also
war er nicht verletzt
trotzdem,
ein Spiel?
Ja, kann sein. Also ja, sei es drum, aber er hat auf jeden Fall über 30 gemacht.
Ja.
Genau, und also beide haben offensiv relativ wenig Output. Was Tanaka sehr, sehr gut macht, ist Bälle abfangen, ablaufen, verhält sich auch sehr clever. Wo er Probleme hat, ist gegen Körperlichkeit ein bisschen. Ja, also da kann er manchmal auch dann, wenn er stark gepresst wird, auch vielleicht nicht immer die richtige Entscheidung treffen. Und der Kumpel hat mir auch noch gesagt, wenn die im Raum verteidigen, absolute Granate defensiv. Wenn sie Mann gegen Mann verteidigen, kann es schon mal sein, dass er seinen Gegenspieler aus den Augen verliert und der dann ein Tor macht oder Tor vorbereitet. Aber wie gesagt, wie du sagst, also Marktwert ist jetzt wahrscheinlich schon höher als diese Million, wenn du den für eine Million kriegen kannst. Der wird auf jeden Fall, du darfst nicht vergessen, Ron Schallenberg hat nur noch ein Jahr Vertrag. Ist es unklar, wie es weitergeht. Also ich würde mir wünschen, dass er bleibt. Aber falls du da jetzt dich nicht einigen kannst, hättest du dann praktisch einen vermeintlichen Nachfolger. Der ist auch erst 23. Offensiv Output im Grunde null, also zumindest bei Düsseldorf, aber defensiv natürlich schon ein sehr, sehr nützlicher Spieler, der aber sehr, das muss man auch dazu sagen, nicht wirklich progressiv ist. Also er ist jetzt nicht der, der den ersten Aufbaupass spielt, er ist der Ball, der den abfängt und dann praktisch zum Nebenmann spielt und der macht dann den riskanten Pass. Deswegen ist auch seine Passgenauigkeit auch sehr hoch. Interessant auch noch, er ist ja relativ klein und schmächtig und hat trotzdem bei Düsseldorf 45% seiner Kopfballduelle gewonnen. Was jetzt nicht nach viel klingt, aber wenn man sich überlegt, dass er 1,70 ist und 60 Kilo wiegt, übertrieben, ist das, finde ich, gar nicht mal so schlecht. Also hat er auch ein ganz ordentliches Timing. Ich bin gespannt. Ich glaube, er ist für viele Spieler, für viele Vereine interessant, auch für Bundesligisten. Ich fände es gut, wenn man den ziehen kann, weil der dir in der Breite sicherlich hilft. Und sind wir ehrlich, auf der 6 brauchst du was, weil du hast einen einzigen defensiv denkenden Sechser in Schallenberg und das war's. Du kannst sagen, ja, da kann Ljubicic spielen, aber der denkt auch eher offensiv. Also ich fände das.
Ja, vor allen Dingen, weil du ja Max Krüger auch abgeben wirst und so. Also du brauchst da jemanden und wenn du den für eine kleine Marie bekommst, ich finde eine Million immer noch viel Geld, aber dann ist das gut. Übrigens, Ron Schallenberg hat 33 Spiele gemacht. Nur eins gefehlt mit einer Oberschenkelverletzung beim Hinspiel in Düsseldorf. Und so schließt sich der Kreis.
So schließt sich der Kreis.
Ja.
Übrigens, also Tanaka hat ja auch gegen Schalke nicht gespielt, ist ja in der Rückrunde erst gekommen und war dann, hat der Muskelfaserriss gehabt.
Ja, die hatten ja 1000 Verletzungen, ja.
Genau. Okay, und dann Dirk, ja, dann gab's gestern, nee, oder wann war's? Doch gestern, glaube ich, gab's ja Riesenaufregung. Es ist ein Bild aufgetaucht bei Twitter oder X. Abdo Diallo, ehemals FSV Mainz 05, ehemals Borussia Dortmund, ehemals Paris Saint-Germain und ehemals Brauseklub aus Leipzig, hat teilweise, also die Dortmund haben 28 Millionen bezahlt, für den Paris sogar 32 Millionen. Und der ist auf Schalke mit dem Integrationsbeauftragten. Kommt der etwa zu Schalke, Dirk?
Nein, Diallo kommt nicht zum FC Schalke 04, aber das stimmt, das Foto zeigt ihn, wie er auf Schalke sitzt und da auch mit jemandem, mit einem Mannschaftsbetreuer unterwegs ist und er war auch ein bisschen intensiver auf Schalke. Man hat sich mit ihm getroffen, man hat sich mit ihm auseinandergesetzt und ich bin mir nicht ganz 100% sicher, aber er war, glaube ich, auch sogar 2 Tage auf Schalke oder 3. Es ist letztendlich dann gescheitert. Also Schalke hatte tatsächlich die Idee, mit ihm etwas zu machen. Woran es dann gescheitert ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Es kommen für mich aber nur 2 Sachen, ehrlich gesagt, da in Frage. Zum einen Geld. Ne? Ich meine, der wird eine Menge Geld verdient haben die letzten Jahre, die er unterwegs war. Oder halt tatsächlich die Fitness. Ne? Also klar hat er immer noch auf einem gewissen Niveau gespielt, aber Bundesliga ist dann doch nochmal was anderes als die Wüste. Ne?
Genau, und das wollte ich halt sagen. Er spielt halt seit, glaube ich, 2023 in Katar. Spielt da nicht auch Julian Draxler? Ja. Glaube ich schon, oder? Ja, ja, genau. Also nicht in Saudi-Arabien, also nicht CR7, sondern Katar hat, also ich kann mich an denen erinnern in der Bundesliga, das war schon ein richtig guter Innenverteidiger. Der ist auch noch nicht so richtig alt, also er ist erst 30. Aber wie du sagst, ich glaube halt, in Katar verdient man richtig,
ganz ehrlich,
richtig
und wenn
viel
du,
Geld.
Ja, aber das ist auch, also eigentlich, ich glaube vom Typ her, wenn du mit dem Alter, in dem Alter schon in die Wüste gehst und ganz ehrlich, ja, sorry, dann bist du meiner Meinung nach von deiner Ausrichtung her, im Kopf her, bist du auf Geldverdienen ausgelegt und nicht auf, ich will nochmal richtig geilen Fußball spielen. Also dann bist du der Anti-Dzeko, ne, der verdient, ja, der spielt auch nicht für Nüsse, aber trotzdem. Aber du siehst, ich fand es ganz interessant, weil sie da ja schon relativ weit waren und sich dann erst, sorry, weil sie da schon sehr weit waren und sich dann erst danach dagegen entschieden haben, obwohl er schon da war. Ich meine, du lädst ja keinen ein, um zu sagen, wir wollen mal ein Käffchen trinken, sondern dann hast du ja schon ein bisschen mehr vor. Das ist halt ein Innenverteidiger, ne? Also das heißt, ich dachte ja so ein bisschen, wenn Schalke Dreierkette spielen würde, wäre Timo Becker einer von den Innen. Aber ich würde jetzt fast sagen, wenn du dann auf Diallo gehst, ist Becker eher einer für rechts dann tatsächlich, ne?
Ja, ich glaube, das ist, ja, ich glaube, das ist halt der Vorteil von Timo Becker. Das ist, glaube ich, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Du kannst einfach da schauen, wo kriegst du den besten Deal und da setzt du Becker ein. Ja. Also kriegst du einen guten Innenverteidiger zu einem guten Preis, spielt Becker rechts. Kriegst du einen guten Rechtsverteidiger, spielt Becker in der Mitte. Das ist natürlich schon ein Vorteil und er kann beide Positionen sehr, sehr gut spielen. In der zweiten Liga auf jeden Fall. Hat es aber auch in Kiel schon bewiesen, dass er es auch in der Bundesliga kann. Also das ist schon ein großer Vorteil, finde ich. Man wird sehen, wie es dann ist. Also ich war auch eher überrascht, dass da tatsächlich was dran ist, weil wie du sagst, der ist mit 27 ist in die Wüste gegangen und nochmal, der hat bei Paris, Leipzig, Dortmund, Mainz und Monaco gespielt. Monaco eher so, als er jung war, aber trotzdem, und lassen wir Mainz mal weg, die anderen Teams, die werden sicherlich nicht schlecht gezahlt haben. Also der müsste schon ein bisschen was verdient haben zu der Zeit und ja, aber okay. Gut, ja, dann lass uns noch mal ganz kurz, letzter großer Punkt, sage ich mal, wo muss ich Schalke verstärken? Bevor wir da ins Detail gehen, will ich noch mal ganz kurz, oder willst du noch was sagen, Dirk?
Nö.
Nee, will ich nur ganz kurz, es gab ja so ein Termin mit für Medienvertreter, wo unser Kollege Jesko von Eichmann da war und mit Frank Baumann und da gab es ein paar Infos für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, hier jetzt mal im Schnelldurchgang die Infos. Also erstmal war ich überrascht, wie viel Sachen Dirk und ich schon hier berichtet haben als News. Und dann plötzlich war es überall als News und ich denke mir,
da waren wir tatsächlich, also da dürfen wir uns jetzt auch mal auf die Schulter klopfen.
Ein bisschen. Ja, also wirklich, also nur mal als Beispiel, ein Beispiel war, Loris Karius hat einen unterschriftsreifen Vertrag und Schalke hat sich gestreckt. Hat Dirk, glaube ich, vor 3 Wochen das erste Mal gesagt, auf jeden Fall letzte Woche nochmal gesagt. Also ja, also
da ist ja was anderes, wenn ich das sage, also wenn Frank Baumann das sagt, ich finde schon, dass dann das, aber ich habe mich auch gewundert, also ich hätte tatsächlich ein bisschen gehofft, dass bei dem Termin ein bisschen mehr rumkommt, weil es einfach so jetzt gerade auch so viele Fragen auf der Seele brennen, ne, bei allen Schalkern. Und dafür fand ich es dann jetzt doch ein bisschen, also aus unserer Sicht, wir beide unterhalten uns ja täglich nahezu, waren wir beide eher so, da ist jetzt nicht so viel Neues dabei gewesen.
Naja, du warst ein bisschen skeptischer als ich. Ich fand nämlich schon, dass ein bisschen was Interessantes da war. Also, was nicht neu ist, aber was gesagt wurde. Schalke muss nicht zuerst verkaufen. Das ist jetzt nicht wirklich neu. Das hat sich in den letzten Wochen und Monaten schon angedeutet, ist aber auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Mhm. Schalke muss auch nicht, das ist selbsterklärend, letztes Jahr hat man ja fast nur zu Beginn nach Abwehrspielern oder Defensivspielern gesucht, weil man die Defensive stabilisieren musste. Das ist jetzt, Diallo mal außen vor, nicht unbedingt der Fall. Man sucht also praktisch, wo man was Gutes findet. Frank Baumann hat gesagt, bis zum Trainingsstart soll schon was Neues da sein. Gut, das ist jetzt keine Überraschung, aber trotzdem eine nette Info. Dann finde ich, so aktiv hat es Frank Baumann noch nie gesagt. Er hat nämlich sehr, sehr deutlich gesagt, neben Karius, was wir schon vermeldet hatten, dass man auch mit Dzeko verlängern will, dass man sich das auch gut vorstellen kann, dass man ihm auch sportlich eine Rolle zutraut. Dann wurde
das
gesagt,
war für dich dass neu, das habe ich doch auch schon 300 Mal erzählt.
Ja,
hör mal,
aber nicht.
Du hörst
aber,
mir nicht zu.
Ich höre dir immer zu. Aber in dieser Deutlichkeit okay. habe ich das noch von keinem Verantwortlichen gehört.
Ach so, okay.
Dann die Info, dass kein verliehener Spieler eine Zukunft hat auf Schalke. Also Salazar, Wasinski, Nut und so weiter. ist jetzt nicht überraschend, aber finde ich gut, weil da hat sich jetzt auch keiner wirklich aufgedrängt. Ich hoffe, man findet da eine gute Lösung. Dann eine Info, die ich zumindest für mich neu war. Ndjaye und Müller sollen gehalten werden, das ist nicht neu, aber für mich war neu, dass beide auch gerne bleiben wollen. Nicht überraschend, aber zumindest neu. Die Info hatte ich so noch nicht. Mhm. Und dass Heidenheim leichter ist, als Anderlecht zu verhandeln, das ist jetzt wiederum nicht neu. Das hast du letzte Woche genauso gesagt im Podcast. Dass es mehr Abgänge als Zugänge gibt, ist auch nicht
liegt
neu.
Auf der Hand.
Genau, die Wunschgröße für den Kader ist 26 plus 1, 2 Jugendspieler. Da sind wir wieder bei Luka Bosa.
Ey, und da sind wir jetzt. Ich habe das der Jesko, ich hatte den Jesko gesagt, ey, du musst auf jeden Fall fragen, wie Kadergröße sein soll, weil ich habe dann geguckt, also nagelt mich nicht drauf fest. Ich meine, der aktuelle Kader samt Leihspieler sind, glaube ich, 36 oder 37. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also wenn es hinter 34 sind, hackt mir nicht den Kopf ab. Aber es sind auf jeden Fall deutlich über 30.
Ja gut, aber da musst du halt auch sehen, da sind halt auch so Leute wie Kadri und so weiter, die halt eigentlich keine Rolle spielen, aber halt einen Profivertrag haben. Das sind natürlich auch Spieler, wo du weißt, du wirst sie verleihen, wie Mika Valentovic und so. Da wirst du ja auch einen guten, ambitionierten Club finden, der den nimmt. Es ist trotzdem zu groß, da brauchen wir uns nicht drum herum reden. Ja. 26 finde ich schon groß, weil du spielst ja logischerweise auch nicht international nächstes Jahr. Mit ein, zwei Jugendspielern fände ich schon gut. Dann haben die Jugendspieler auch eher mal auch die Chance, wenn die sich... Weißt du, 32-Mann-Kader, da musst du erstmal an so vielen Spielen vorbei. Da wird es schwer, überhaupt in den Kader zu kommen. So, und damit sind wir bei dem Punkt, Dirk, wo aus deiner Sicht muss sich Schalke denn noch verstärken, um in der Bundesliga bestehen zu können? Was ist da für dich das Hauptaugenmerk?
Also, ja, ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher. Also für mich wäre schon die Sechserposition eine mitentscheidende, weil ich, wie gesagt, nicht zu 100% überzeugt davon bin, dass Ron Schallenberg das so ganz einfach hinbekommt. Ja, ich glaube, also auf der Sechs, dann brauchst du meiner Meinung nach rechts außen, je nachdem, ich bin halt davon ausgegangen, dass Becker auf die Innenverteidigung, auf die Dreier geht, dann brauchst du für meine Verhältnisse brauchst du auf der rechten Seite auf jeden Fall jemanden für außen und du brauchst auf jeden Fall einen Stürmer, ne? Also Sechs, rechts und Sturm, weil also Musa Sila sehe ich auch so, wie wir ja schon berichtet haben, dass Schalke da schon schauen muss, dass man da einen anderen Verein findet, auch wenn er jetzt in der Rückrunde echt nochmal sehr hilfreich war, aber ich glaube, da die Vergangenheit hat gezeigt, dass da glaube ich auch für alle Seiten jetzt das Beste wäre, wenn man sich da trennt und dass Schalke einfach einen Stürmer holt, der zu dem passt. Also das hat ja, glaube ich, Miron Mustic schon häufig genug gesagt, dass er jemanden haben möchte vorne, der findet große Stürmer gut, ne, die den Ball festmachen. Du brauchst halt schon einen, der vorne irgendwie 10 Tore macht, ne?
Ob das Itten ist, weiß ich nicht, aber Itten kann Bälle festmachen. Itten, Dzeko wäre, finde ich, schon ein ganz gutes Duo. Ob man dann noch einen dritten braucht, ja, möglich. Wer weiß, ist halt auch immer, die Stürmer sind halt teuer. Ich finde halt hauptsächlich, ich stimme dir komplett zu, man muss natürlich sagen, wenn ein Jai nicht bleibt, braucht man natürlich auch links was. Da ist halt die Frage, ob man halt ein Backup sucht hinter Becker oder wirklich nochmal ein Jai. Also aus meiner Sicht das Wichtigste ist, du brauchst Breite. Also was wir jetzt auch vorher bei Tanaka gesagt haben, du musst dich im Kader, also du wirst ja auch versuchen, haben wir letzte Woche gehabt, dich von Spielern wie Bachmann, wie Krüger, wie was weiß ich, was es da alles noch gibt, Kallas und so weiter, da wirst du versuchen, dich zu trennen, vielleicht auch Sanchez, und da brauchst du natürlich Ersatz, das auf einem gewissen Niveau Druck machen kann auf die Stamm oder sogar das Potenzial hat, Stamm zu sein. Und das wird nicht so einfach. Nein. Ich bin mal echt gespannt. Zu Süller übrigens ganz interessant. Ich habe mir das nämlich mal angeschaut. Also ich weiß, Expected Goals ist ein bisschen eine Spielerei, aber es zeigt ja schon, wie viel Großchancen man hat beziehungsweise vergibt. Musa Sila hatte dieses Jahr einen Expected Goals Wert von über 14 und er hat 7 Tore gemacht. Er hatte letzte Saison, die Saison davor, hat er 16 Ligatore gemacht und hatte einen Expected Goals Wert von 13, irgendwas, also weniger, und hat damit mehr als doppelt so viele Tore geschossen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die vor 2 Jahren die Ausreißersaison war oder die, weil ich habe keine Daten gefunden in der französischen 2. Liga. Aber das, was er jetzt dieses Jahr gemacht hat, auch wenn er sehr wichtige Tore geschossen hat, Das kannst du dir in der Bundesliga, wie du sagst, nicht leisten. Du brauchst einen, der vorne die Buden macht. Du wirst weniger Chancen haben als in der zweiten Liga. Und wenn du eine Chance hast, musst du zuschlagen und da brauchst du jemanden. Ich hoffe, dass das Dzeko sein kann über weite Strecken. Aber du kannst natürlich nicht nur mit einem 40, der dann bald 41 wird, planen als
einziger. Werden die auch nicht machen. Ne? Dadurch der wird sich ja erst nach der WM entscheiden. Das hat er ja gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das vorher passiert, auch wenn er jetzt im Podcast bei Schallenberg und Becker ja Schalke in den höchsten Tönen gelobt hat und so. Wir haben das ja schon breit, wir brauchen es jetzt nicht nochmal machen. Ne? Das wird familiäre und körperliche Gründe haben und auch vielleicht ein paar finanzielle und dann werden wir sehen. Aber du kannst es davon nicht abhängig machen. Und bei Sille habe ich dir ja gesagt, das ist echt scheiße für Schalke, dass der nicht noch 5 Hütten mehr gemacht hat. Und die Möglichkeiten waren da. Ich fand es übrigens auch bei 2, 3 Situationen, wo klar war, es wird abseits, läuft er trotzdem aufs Tor zu. Also der hebt mir die Fahne erst recht spät und selbst die hat er nicht gemacht. Wo mein Trainer früher beim Handball, wenn du die nicht machst, machst du die in der richtigen Situation auch nicht.
Ja,
egal.
Ja. Aber wie gesagt, ich bin gespannt. Ich meine, wir hatten letzte Woche ja auch enthüllt, dass Gomis vielleicht nach Österreich geht. Den musst du natürlich ersetzen. Also du brauchst, der Adiyajay ist weg. Wie gesagt, da gibt's schon, also in der Offensive muss ein bisschen was.
Also sie werden mit Sicherheit
halt auch ein oder zwei Vollstrecker.
Ja, du wirst mit Sicherheit auch danach halt gucken, dass du nicht diese Verletzungsanfälligkeit hast. Ne? Das hat der Miron Mustic immer schon wieder betont, dass die Spieler, die zuletzt ausgefallen sind, auch die waren, die davor immer ausgefallen sind, die jetzt das aktuelle sportliche Leitungsteam nicht verpflichtet hat, sondern die hatten ja Gott sei Dank nur, wenn es dann was Strukturelles war, irgendwie Knie oder so. Aber diese ganzen Muskelmistkacke, die du jetzt irgendwie seit Jahren mitschleppst, ich meine, bei Brian Lassmer wird es schwierig, den irgendwo anders unterzukriegen, aber alle anderen, die diese Verletzungshistorie haben, die musst du halt wegkriegen und musst halt andere holen, die halt ein bisschen professioneller mit ihrem Körper umgehen.
Ja, ich meine, Brian Lassmer ist auch, der kann auch eine Waffe sein. Also die 37 km/h, das läuft halt auch in der Bundesliga, kein Innenverteidiger.
Ja, aber die kriegen ihn halt nicht hin, ne? Also warten wir mal, wir hoffen, wir drücken ihm die Daumen.
Schauen wir mal, ich bin einfach gespannt. Ich meine, du siehst es ja, die Wintertransfers, die da kamen, da war ja keiner verletzt. Also die haben ja alle durchgespielt im Grunde. Ja. Bei den Sommertransfers war Porat ein bisschen, das ist auch zum Beispiel so ein Spieler, da muss man halt sagen, glaube ich, cooler Typ, aber da wird es wahrscheinlich in der Bundesliga schwierig. Aber der war jetzt ein bisschen verletzt und ansonsten, und natürlich Gomis, aber alle anderen Neuzugänge, die kamen, gut, Katic ja gut mit dem Knie, aber da kannst du ja nichts dafür.
Ja, ja.
Ich bin gespannt. Ich denke, dass dann Fokus drauf sein wird, dass man da drauf schaut. Mal sehen. Ich bin echt gespannt. Gut. Entschuldigung.
Stunde 9, ey.
Nee, wir mussten ja neu spät anfangen. So, wir sind nicht ganz so weit. Aber egal. Also, jetzt kommen wir fast schon zum Ende. Wir sind jetzt nämlich bei Was macht eigentlich? Und da hast du es schon angedeutet. Was habe ich mir dabei gedacht? Warum Ko Itakura? A, wegen Tanaka wollte ich einen Japaner. Und B, um den gab es in der vergangenen Woche Gerüchte. Dazu kommen wir dann am Ende des Blogs. Also, Ko Itakura, den hat Manchester City aus Kawasaki, nicht das Motorrad, sondern der Ort, 2019 gekauft und verliehen direkt für 2,5 Jahre nach Groningen. Im ersten halben Jahr hat er gar nicht gespielt, danach hat er insgesamt 59 Einsätze, war also größtenteils Stammspieler, kam dann 21, wir werden uns erinnern, zu Schalke, Ruven Schröder, der den Peter Knebel ja schon im Himmel gesehen hat, hat ihn losgeeist, eine Leihe mit Kaufoption, war sofort Abwehrchef, absoluter Leistungsträger, hat insgesamt 32 Spiele gemacht, ich glaube 4 Tore geschossen, aber aus welchen Gründen auch immer, die Kaufoption wurde einfach nicht gezogen. Weil man sagte, naja, gut, 5 Millionen ist ein bisschen arg teuer, die hätte man ziehen können und sofort weiterverkaufen können, hätte man wenigstens Geld gemacht. Hat man nicht gemacht. Gladbach sagte danke, holte ihn für die genau 5 Millionen. Dort machte er 80 Spiele, unter anderem zweimal gegen Schalke, 22-23, 2-2 in Gelsenkirchen, 0-0 in Mönchengladbach. Itakura hat jeweils 90 Minuten durchgespielt. In Gladbach war er bis 2025, ehe ihn die Fohlen für etwas mehr als 10 Millionen an Ajax verkauft haben. Dort in der vergangenen Saison nur 25 Pflichtspiele, 18 in der Eredivisie, 1 im Pokal, 6 in der Champions League, hatte immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen. Und das kommt jetzt, warum ich den ausgesucht habe, da gab es jetzt in der vergangenen Woche Gerüchte, dass angeblich 3 Clubs interessiert sind, ihn in die Bundesliga zurückzuholen. Einer davon soll Gladbach sein, ein anderer könnte Wolfsburg sein. Ob die Bundesliga spielen, für euch heute erfahren, für uns morgen, also am Montag. Und es könnte dann durchaus sein, dass es dann zum Wiedersehen mit Ko Itakura kommt. Dirk, hast du Ko Itakura eigentlich mal interviewt und was hast du für einen Eindruck von ihm gehabt damals in dem einen Jahr, der es ja nur da war?
Habe ich jetzt gerade tatsächlich überlegt, ob wir den auch mal im Interview hatten. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, kann ich jetzt tatsächlich so aus dem FF nicht sagen. Ich weiß nur, unheimlich freundlicher, immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht Typ, fußballerisch total überzeugend. Ich weiß noch, dass wir damals alle Journalisten uns einig waren, dass das ein Riesenfehler ist, dass dieses in Anführungszeichen Risiko, was ja im Endeffekt nur eine Finanzierung in die Zukunft, ne, das ist ja eine Wertanlage gewesen. Es war ja klar, dass der funktionieren würde, dass man den für teuer Geld verkaufen kann, dass man das nicht gemacht hat. Also wer das entschieden hat,
ja, und da hat man einen anderen Japaner geholt, Yoshida, der zwar japanischer Kapitän war. Ja, und auch super Typ und alles, aber der ist ja 20 km/h gelaufen. Ja, ja. Der war ja so langsam. Also das war tatsächlich, der arme Kerl, das war halt dann einfach traurig. Und erst als dann Moritz Jens im Winter kam, hat man die Abwehr dann stabilisiert, aber da war es halt dann einfach auch schon zu spät. Gut, wir sind auch tatsächlich, also wir sind nicht ganz so weit wie normal, aber wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende. Dirk, wir kommen zu den Fragen. Und zwar die erste kommt von Jens Socke. Der hat dich gefragt, hallo Dirk, kannst du vielleicht mal im nächsten Podcast erwähnen, wie es bei dir weitergeht? Also Field Reporter bei den Vereinen, bei dir in der Nähe, in der zweiten Liga. Und wie begleitest du Schalke in der ersten Liga? Würde mich interessieren. Danke und viel Spaß in England. Also die Frage kam schon vor deinem Trip. Dirk, wie sieht's da aus bei dir?
Würde mich auch interessieren. Also das ist ja bei uns so, dass wir das eigentlich auch von Saison zu Saison neu aufstellen. Man muss jetzt mit Sicherheit auch mal abwarten, was jetzt bei uns da in der Redaktion noch passiert, aber ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass sich an meinem eigentlichen Arbeitsaufwand so jetzt nichts verändern wird. Ich werde weiterhin Spiele in der zweiten Liga, die bei uns in der Region sind, besetzen. Da hoffe ich, dass ein paar schöne Vereine dabei sind. Ich werde trotzdem weiterhin rund um Schalke 04 alles machen, was irgendwo rund um die Spieltage angeht. Was dann an den Spieltagen selbst ist, das werden wir, glaube ich, erst in der nächsten Saison sehen. Und England, ihr habt ja alle mitbekommen, wir haben die Rechte bis 2031 oder was?
31, korrekt.
Ja, geholt. Auch da werde ich mit Sicherheit in regelmäßigen Abständen zugegen sein und versuchen, euch so viel Atmosphäre wie möglich nach Hause zu transportieren. Also im Endeffekt wird sich da nicht viel dran ändern.
Ja, und dann haben wir wieder einen User, der mich vielleicht einfach ärgern will, weil der hat ein Handle wieder nur mit Zahlen. So. Also der heißt SD199904. Okay, also 04 verstehe ich. Was soll das? Gut, vielleicht ist er 1994 geboren. Also der Kollege, wie er wirklich heißt, weiß ich nicht. Profitierst du finanziell vom Aufstieg von Schalke? Zum Beispiel durch Anfrage aus Norwegen. Ja, Dirk, wie viel hast du denn verdient durch den Aufstieg?
Ach so, meint er das. Nee, also bei Sky, ich bin ja festangestellt, also da ändert sich gar nichts. Und unter Kollegen nimmt man kein Geld. Also wenn mich ein Kollege nach einem Interview fragt, nehme ich da kein Geld für. Also sollte ich das mal machen? Nein, natürlich macht man sowas. Natürlich macht man sowas nicht gegen Geld. Also nein, auf keinen Fall. Also da profitiere ich gar nicht von. Ich profitiere davon, weil das jetzt einfach mal mehr Spaß gemacht hat als die Jahre davor, wo so viel Mist passiert ist. Das ist der Lohn, den ich bekomme, dass ich mehr Spaß auf der Arbeit habe.
Ja, und du hast ja auch Lohn, du darfst auch den geilsten Verein der Welt betreuen, also von daher, naja. Gut, siehst du, ich kann auch positiv sein, siehst du, wenn du mich nicht ärgerst mit Julian Nagelsmann und Manuel Neuer, dann bin ich ganz nett. So, also, und dann kommen wir zur dritten von vier Fragen, nochmal eine an Dirk, also von mir will keiner was wissen irgendwie. So, Doku 1904, okay, da verstehe ich die Zahlen wenigstens. Bist du im Trainingslager vor Ort? DGS, mit DGS ist natürlich Dirk Große Schlamann gemeint.
Ja,
bist du im Trainingslager?
Ja, ich bin im Trainingslager. Also ich werde sonntagmorgens anreisen, habe diesmal allerdings ein anderes Hotel genommen. Letztes Mal war ich direkt in der Nähe vom Trainingsplatz. Diesmal bin ich in Neustift, weil die Wege dann doch ein bisschen länger da sind und mir gedacht habe, dass das mehr Sinn macht. Aber ich bin auch da, ich bin auch die komplette Zeit da, also sowohl Ankunft als auch die beiden Testspiele und dann geht's wieder zurück.
Ja, da kann ich übrigens dann auch jedem nur empfehlen, schaut auf skysport.de und Skysport News mal vorbei, weil Dirk wird da jeden Tag eine Matz machen und Dirk überlegt sich da immer ganz was Feines. Das ist immer relativ abwechslungsreich, oder nicht relativ, das ist sehr abwechslungsreich.
Danke.
Und ist auch größtenteils sehr witzig. Ja, Lob, ja. Wenn Lob angebracht ist, lobe ich. So, und dann die letzte Frage ist Lucien Konze. Um Gottes Willen, ich hätte fast mich verlesen. Gibt's Überlegungen? Ja. Entschuldigung. Gibt es Überlegungen, den Umbau des Vereinsgeländes weiterzuführen? Dirk, gibt's was?
Ich glaube, das wäre ganz gut. Ich habe mir auch schon mal irgendwie so Gedanken gemacht, also das wäre finanziell ja überhaupt nicht drin, aber wie das jetzt alles aussähe, weil ich glaube, der Umbau wäre dann jetzt ja ungefähr fertig, ne? Also ich glaube, 4 Jahre hätte es gedauert oder so. Also ich glaube, dass schon Bedarf da ist. Also gerade im Bereich Knappenschmiede, gerade auch im Bereich Geschäftsstelle, die alte Geschäftsstelle, also ich glaube, das ist einfach überholt, ne? Und ich glaube, dass man einfach Platz braucht. Schalke hat ja schon da alles hin und her geschoben, die Poststelle und so und dann alles mit Containern. Also insgesamt ist es ja so, dass die Genossenschaft jetzt nochmal vorangetrieben wird, dass es da noch jetzt nochmal intensive Werbeveranstaltungen auch gibt und die Genossenschaft möchte ja deutlich mehr in die Knappenschmiede investieren und da dann auch in die Infrastruktur. Also ich denke, dass das nächste Projekt sein wird, was angegriffen wird. Aber das, ich glaube, es gibt jetzt genau. Also jetzt, es wird tatsächlich ein paar Veränderungen im Sommer jetzt geben. So gut, dass du das sagst. Guck mal, jetzt fällt es mir wieder ein. Denn der eine Trainingsplatz zwischen dem Parkstadion und dem äußeren Trainingsplatz, der bekommt einen Hybridrasen, ist in meinen Augen überfällig. Und auch die Arena bekommt einen Hybridrasen. Da wird jetzt erstmal so, ich glaube, so 30 Zentimeter abgeschält und dann wird da so ein Rasen reingewebt. Das macht den Rasen robuster und langlebiger. Und es wird noch einen weiteren Trainingsplatz geben, nämlich direkt vor dem Profileistungszentrum. Insgesamt sieht das eigentlich, wenn du das Trainingsgelände von oben anguckst, glaubst du eigentlich, das sind genug Plätze, aber allein wegen Frauenmannschaften und den ganzen Jugendmannschaften reizt nicht aus. Also da wird Schalke jetzt schon was machen und ich glaube, in den nächsten Jahren wird mit Sicherheit auch was im Bereich der Knappenschmiede passieren.
Ja, und ich denke, wenn man es schafft, sich wieder in der Bundesliga zu etablieren, hast du automatisch wieder mehr Geld. Dann kannst du wieder auch mehr investieren. Also ja, die Frage, die ich mir dann gestellt habe mit dem Hybridrasen, bedeutet das, dass es wieder kein Wintertrainingslager gibt? Weil diese Rasen sind natürlich im Winter dann etwas resistenter gegen Wetter.
Die gehen natürlich die Argumente aus, ne? Wenn du im letzten Jahr gesagt hast, wir haben uns hier so toll vorbereitet und waren dann besser vorbereitet als die anderen vor Hertha, dann kannst du das Argument jetzt nicht ziehen. Es sei denn, du hast irgendwann dann mal wieder einen Airline-Partner und so, ne? Aber naja.
Naja, wobei man sagen muss, das erste Spiel bei der Hertha war schon sehr grausig. Da waren auch die Neuen noch nicht alle da. Das war ja scheiße. Also da hat
das war nicht grausig, das war einfach richtig scheiße.
Ja. Boah, ich hab's. Da hatte Loris Karius Normalform und alle anderen nicht. Gott, alle anderen waren noch im Winterblues. Also das Alter, war, naja, gut.
Naja.
So, damit wären wir am Ende. Ich habe keine Ahnung, wie lang es ist, weil wir müssen einmal neu starten. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu lang für euch. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet ein paar Infos, könnt ihr mitnehmen. Und wenn nächstes Mal in 2 Wochen irgendein anderes Medium da ums Eck kommt, dann könnt ihr sagen, ja, aber das war schon im Schalker Markt vor 2 Wochen.
Ja, Mann.
Schmarrn. Ja, also, dann würde ich jetzt sagen, Dirk, ich bedanke mich. Bei dir ist ja erst 20 nach 9, bei mir ist schon 20 nach 10. Das heißt, du gehst jetzt...
Ein Bierchen noch. Ein Bierchen geht.
Ich beginne jetzt tatsächlich jetzt schon mit Schnibbeln ein bisschen. Dann dauert es nämlich morgen nicht so lang. Weil mein Vorteil ist, wenn ich dann morgen fertig bin, kann ich nämlich früher an die Sonne. Da. Deswegen, clever von mir. Also
super.
Gut. Dann bedanke ich mich, Dirk, und danke für eure Aufmerksamkeit. Und
ihr Lieben.
Ganz vergessen.
Ja, nächste Woche.
Wir müssen noch ankündigen, wir haben nächste Woche einen Gast. Dirk, bitte.
Genau, also wir haben uns gedacht, was machen wir mal ein bisschen rund um Schalke, was vielleicht auch ein bisschen mal eine andere Perspektive reinbringt. Und deswegen haben wir den Mediendirektor von Schalke 04, Marc Siegmann, angefragt. Und der hat tatsächlich zugesagt, er wird kommende Woche bei uns im Schalker Markt sein. Ich werde unter der Woche noch einen Fragenaufruf machen. Aber es ist natürlich klar, dass wir mit ihm auch drüber sprechen, der hat nämlich Schalke wirklich in der kompletten Krise miterlebt. Und jetzt auch in der Zeit, wo es ein bisschen hochgeht, das ist mit Sicherheit spannend. Was muss der eigentlich alles machen? Wie viel, keine Ahnung. Interviewanfragen von wo und was auch immer. Und also das wird, glaube ich, ziemlich spannend, weil es mal einen anderen Blick auf den Verein gibt. Freue ich mich drauf. Nächste Woche Schalker Markt mit dem Mediendirektor Marc Siegmann.
Ja, freue ich mich auch drauf. Wird sicherlich sehr interessant, wie du sagst. Ist einfach mal was anderes.
Genau.
Und wenn ihr da Fragen habt, ihr könnt uns ja immer bei Twitter oder X anschreiben oder bei Instagram oder wenn es dann den Fragenaufruf gibt, dann dort antworten. Also da nehmen wir auf jeden Fall auch Fragen mit. Und der Marc ist ein helles Köpfchen, der wird auch dann gut drauf antworten. Und schauen wir mal, was von euch kommt. Wir sind gespannt, wir freuen uns dann wieder Montag, dann wieder mit Kaffee und mich in etwas schlechterer Laune, aber dann auch ohne Manuel Neuer und Julian Nagelsmann. So,
alles klar,
damit beenden wir das. Dankeschön und ciao.
Ciao.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.